Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bob. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Gut.
Herrlich. Guten Tag. Es geht weiter im Konzert. Wir sprechen heute über das Thema Fahren ohne Fahrerkarte. Im weitesten Sinne.
Folge 17.
Folge 17.
Soll man auch nicht glauben.
Genau, die Zeit schreitet voran.
Ja.
Kurzen Überblick für euch, was wir machen. Wir werden am Anfang ein paar Mythen mal andeuten, die es da gibt. Dann haben wir ja auch diverse Sonderfälle, die man kurz ansprechen kann. Natürlich auch das Thema Ausnahmen, wobei es jetzt heute nicht um die Ausnahmen im Detail gehen wird, sondern eben was im Kontext Fahrtenschreiber bei den Ausnahmen zu machen ist. Dann haben wir so Dauerbrenner wie Werkstattaufenthalt des Fahrzeugs, also hinbringen, wieder zurückholen etc. Auch das Thema Betriebsgelände werden wir ansprechen. Was wir heute nicht machen werden, ist dieses Sonderthema, Fahrerkarte ist defekt oder verloren oder gestohlen oder der Fahrtenschreiber ist defekt. Also da werden wir nur ganz kurz drüber sprechen, aber nicht in die Details gehen.
Genau, sonst wird das wieder zu lang.
Genau.
Und deswegen lassen wir das.
Und abschließend reden wir dann noch über das Thema Kontrollen, also wie ist denn das ganze Thema Fahren ohne Fahrerkarte und so weiter rechtlich einsortiert, bußgeldseitig, da werden wir auch noch ein paar Takte dazu verlieren.
Ja, anfangen müssen wir auch hier wieder mit einer rechtlichen Grundlage. Der Gesetzgeber hat es uns ja vorgegeben oder dem Fahrpersonal vorgegeben, über die 165/2014 im Artikel 34, da geht es um die Benutzung von Fahrerkarten und Schaublättern. Und hier haben wir ja direkt im Absatz 1 die Aussage, dass die Fahrer für jeden Tag, an dem sie lenken, ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Fahrzeug übernehmen, hier könnten wir eigentlich schon auch eine eigene Sendung drüber machen, eigene Folge über diesen Punkt.
Machen wir auch.
Den Zeitpunkt, wann muss die Karte gesteckt werden?
Genau. Nee, da kurz gleich reingegrätscht. Philipp hat mich angesprochen, dass wir zu dem Thema Abfahrtskontrolle mal was machen sollten. Und das ist ja auch in diesem zeitlichen Kontext hier mit der Übernahme des Fahrzeugs. Deshalb ist mir das gerade nur eingefallen. Aber macht weiter.
Ja. Ja, also im Grunde, dass also der Fahrer ab dem Zeitpunkt, wo er das Fahrzeug übernimmt, eben eine Fahrerkarte bzw. Schaublätter zu benutzen haben. So, und was auch wichtig ist und was auch ein Bestandteil unserer heutigen Folge ist, nämlich der nächste Satz, dass das Schaublatt oder die Fahrerkarte nicht vor dem Ende der täglichen Arbeitszeit entnommen wird und so weiter und so fort. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu. Also erstmal Punkt 1, Fahrerkarte ist zu benutzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn ich in meinem Kundenkreis, oder nicht in meinem Kundenkreis, das wäre ein bisschen überzogen, aber im Bezug zu Gutachtenschreiben für Gerichte habe ich es immer wieder, dass dieses Fahren ohne Karte sehr häufig stattfindet.
Genau, also man muss sagen, was du jetzt gerade vorgelesen hast, dieser Artikel 34, das ist halt, wenn ich aufzeichnungspflichtig bin. Ja, also wenn diese Frage schon mal, sagen wir mal, eindeutig mit Ja beantwortet ist. Heute geht es ja auch ein bisschen um die Grenzfälle, um die Sonderfälle, um die Einzelfälle, wo das vielleicht anders dann liegt oder wo das noch nicht klar ist. Aber das ist eben jetzt mal zum Einstieg die klare Aussage, wenn ich aufzeichnungspflichtig bin, gibt es an der Stelle überhaupt keine Diskussion, dass ich eine Fahrerkarte oder mit einem analogen Fahrtenschreiber eben eine entsprechende Tachoscheibe, Schaublatt, wie es ja im Gesetz heißt, verwenden muss.
Ja. Die Frage, die man noch stellen könnte, wer muss dann die Fahrerkarte benutzen? Ist es nur der aktive Fahrer oder ist es auch der Beifahrer? Und wenn es der Beifahrer ist, über wen reden wir denn da? Also reden wir zum Beispiel über den Auszubildenden oder. Das könnte man natürlich auch nochmal alles mit reinnehmen. Das werden wir auch mit reinnehmen. Fangen wir mal an.
Genau, aber du hattest ja gerade angesprochen, dass du auch im Zuge deiner gutachterlichen Tätigkeiten da immer wieder auf exotische Meinungen, nenne ich es jetzt mal, triffst, was jetzt hier aufzeichnungspflichtig ist oder nicht, beziehungsweise wo es eben möglich sei. Da hatten wir im Vorgespräch uns gerade noch kurz drüber ausgetauscht. Da kannst du ja mal kurz berichten, was du da so...
Ja, ich erinnere mich an einen Fall, da ging es eben darum, dass ein Transportunternehmen eine Betriebskontrolle durch das Amt für Arbeitsschutz hatte. Es sind verschiedene Verstöße festgestellt worden und ein Großteil dieser Verstöße war eben Fahren ohne Karte. Also man könnte im Grunde sagen, dass in diesem Unternehmen mehr ohne Fahrerkarte gefahren wird wie mit. So, das Ganze ging dann vors Gericht und dann kam quasi die Aufforderung des Rechtsanwaltes, der gesagt hat, wir brauchen ein Sachverständigengutachten zum Beweis der Tatsachen, dass das, was die Behörde festgestellt hat, eben nicht stimmt. Und er begründete das damit, dass, ich lese das jetzt einfach mal vor, nicht gewerbliche Fahrten, wie zum Beispiel Fahren auf einem abgeschlossenen Betriebsgelände, in Klammern Rangieren, oder Fahrten zur Werkstatt, Probefahrten nach Reparaturen und zur HU sind nicht aufzeichnungspflichtig. Das war seine Aussage. Jetzt kann man das natürlich nicht gleich abtun, sondern man muss dem natürlich nachgehen und sagen, naja gut, okay, gehen wir mal die einzelnen Punkte durch, passt oder passt nicht.
Ja.
Die Besonderheit hier, will ich noch gerade hinzufügen, war, dass der Rechtsanwalt, den der Transportunternehmer sich da besorgt hat, war ein Spezialist, eben nur nicht im Fahrpersonalrecht, sondern er war Fachanwalt für Medienrecht.
Oh.
Vielleicht ein kurzer Hinweis für die Transportunternehmen, denen das vielleicht auch mal passieren sollte, sucht euch einen Rechtsanwalt, der vom Fach ist.
Ja.
Okay.
Gut. Ja, also ich meine, die Punkte, die dieser Anwalt hier angesprochen hat, die können natürlich im Einzelfall mal tatsächlich dann so sein, dass hier jemand nicht aufzeichnen muss. Aber mit diesem allgemeinen Anspruch und so weiter, da stößt man natürlich ganz schnell auf eine Mauer, beziehungsweise lässt sich das nicht aufrechterhalten.
Nein, man muss das prüfen.
Genau.
Das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, wenn es jetzt darum ging, Fahren auf einem abgeschlossenen Betriebsgelände als Beispiel, so, dann muss man sich natürlich schon mal die Mühe machen und das Betriebsgelände ansehen,
genau.
Um wirklich quasi eine Entscheidung zu treffen. Man muss sich auch die Mitarbeiter ansehen in ihrer Tätigkeit. Was machen sie genau? Sind sie als Fahrer beschäftigt oder, also ich finde, all das muss man mit prüfen, um wirklich am Ende eine Entscheidung zu treffen.
Ja, mit so pauschalen Aussagen ist ganz schwierig. Ich habe gestern auch wieder diskutiert mit einem Unternehmer, der halt auch immer so ein bisschen seinen Kolleginnen und Kollegen, also die sind keine Frachtführer, die sind im Bereich Events und Messen und Veranstaltungen unterwegs. Ja, und wenn dann halt so pauschale Aussagen treffen, ja, wenn ihr das macht, dann ist das, ja. Und das ist eben genau das Gleiche, was wir hier sehen. Es gibt Betriebsgelände zum Beispiel, die durchaus dann die Möglichkeit eröffnen, sich darauf ohne Fahrerkarte zu bewegen in gewissen Situationen, unter gewissen Rahmenbedingungen, aber eine pauschale Aussage ist halt super schwierig. Wir können ja vielleicht gleich mal mit so ein paar Mythen reinstarten, die ich schon seit Jahrzehnten höre. Also wir hatten ja eingangs vorgelesen, aus dem Artikel 34, dass wenn Aufzeichnungspflicht besteht, dann muss Fahrerkarte gesteckt werden. Und jetzt gibt es halt manche, die dann meinen, ja, das reicht ja, wenn ich zum Beispiel nur ganz selten fahre, dass ich dann nicht aufzeichnungspflichtig bin. Also zum Beispiel auch, was mir immer wieder untergekommen ist und auch in Zukunft immer wieder unterkommen wird, ist zum Beispiel gerade im Kontext mit so einer Werkstattfahrt. Also wenn dann jetzt irgendjemand, der vielleicht eine leitende Funktion hat in dem Unternehmen oder halt eigentlich den Fuhrpark leitmanagt oder was auch immer, wenn der dann mal, was weiß ich, dreimal im Jahr ein LKW von der Betriebsstätte 5 Kilometer nach links zur Werkstatt bringt, dass der dann nicht aufzeichnungspflichtig sei. Weil bei dem, also da geht es nicht darum, was eigentlich das für eine Fahrt ist, sondern da geht es einfach darum, dass es heißt, ja, der fährt ja nur ganz selten. Hast du sicherlich auch schon oft gehört oder zumindest den
Wunsch. Ja, stand ja im Grunde hier auch in seiner, stand ja auch hier im Grunde in seiner Begründung, Fahrten zur Werkstatt.
Ne?
Genau. Ja. Oder sie sagen, ja, kann ich mich auch gerade erinnern, dann sagt der Rechtsanwalt, bei dieser Ortsbegehung, ja, aber wir fahren ja nur leer, also oder nur leere Paletten hier über die Straße.
Mhm.
Ja.
Ja. Was ich auch immer wieder habe, ist gerade zum Beispiel eben im Werkverkehr, bei Handelsunternehmen habe ich das immer wieder. Die bilden dann Kaufleute aus, dreijährige Ausbildung, und dann sollen die auch mal mitmachen bei einer Auslieferung, oder die haben dann irgendwas, was noch schnell zum Kunden gebracht werden muss, oder dann ist eine Besprechung, dann muss man irgendwo beim lokalen Bäcker ein paar belegte Brötchen abholen. Und in diesen Situationen und anderen setzen die halt dann den Azubi auf einen Sprinter von mir aus, also über 2,8 Tonnen. Und dann soll der das geschwind machen. Ja, so sind ja immer die Aussagen. Ja, der macht das kurz. Das ist ja nur einmal, was weiß ich, einmal im Quartal, einmal im halben Jahr. Ja, das ist ganz klar. Den Zahn müssen wir jedem ziehen an der Stelle. Bloß weil das mal vereinzelt stattfindet oder weil das diese und jene Person ist, die das macht und nicht eine andere. Das sind alles Dinge, das ist im Fahrpersonalrecht irrelevant. Da gibt es keine, also es gibt keine Ausnahmevorschrift, die sich auf die Häufigkeit des Fahrens bezieht, allein. Ja, es gibt diverse Ausnahmen, haben wir ja auch schon behandelt, bei denen es eine Zusatzbedingung ist, dass das Lenken nicht die Haupttätigkeit ist. Aber es gibt keine Ausnahme, wo praktisch nur auf diesen Aspekt hin etwas formuliert wäre.
Ja? Genau.
Und auch bei der Fahrerperson, das ist definiert im Artikel 4 der 561/2006, ist der Fahrer, die Fahrerin definiert. Ja, und das halt jede Person, ob wir da jetzt den Azubi reinsetzen oder selbst wenn wir den Papst hinter das Steuer setzen, der ist dann aufzeichnungspflichtig, weil das eine Person, die das Fahrzeug lenkt oder bereits gelenkt hat oder noch in Zukunft lenken
oder
wird.
Oder fahren könnte.
Genau, das ist auch ein Thema.
Wäre also auch möglich.
Ja. Und da ist es, wie gesagt, völlig irrelevant, wie häufig und mit welcher Regelmäßigkeit das stattfindet und was diese Person sonst so macht in ihrem Alltag. Sondern wenn ich keine wirkliche Ausnahme finde, keine individuelle Ausnahmevorschrift finde, die ich anwenden kann, dann ist diese Person aufzeichnungspflichtig. Und wenn ein digitaler Fahrtenschreiber eingebaut ist, dann muss diese Person eine Fahrerkarte besitzen, um das Fahrzeug zu führen.
Ja, wollen natürlich viele Unternehmen nicht hören. Ich bin auch letzte Woche wieder bei einem Kunden gewesen. Da kommt das jetzt auch mit der Neuregelung zum 1.7. Die sind eben auch grenzüberschreitend unterwegs, aber nicht so im Bereich der Auslieferung, sondern ich sage mal mehr so handwerkliche Sachen. Ne? Aber auch das wird natürlich jetzt für sie entscheidend. Und das wollen die alle nicht hören. Wenn die sagen, ja, wir haben auf einmal hier 30 Sprinter, die eben durch die Gegend schießen hier grenzüberschreitend, dann ist das natürlich auch ein sehr hoher Kostenfaktor, die dann trifft.
Gibt es auch.
Aber es ist, wie es ist.
Gibt es auch in einer anderen Form, wie ich es immer wieder sehe. Wir haben ja auch Unternehmen mit einem gemischten Fuhrpark, also Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und manche bis 3,5 Tonnen. Die sind dann oft ohne Fahrtenschreiber, die kleinen Fahrzeuge. Und das kotzt dann irgendwann die Verantwortlichen an, die sich um dieses Thema kümmern müssen, weil sie es ständig mit Fahrerkartendaten und Massenspeicherdaten und dann noch Tageskontrollblättern zu tun haben. Dann hegen die natürlich den Wunsch, ja, lass uns doch in den Sprinter in Anführungszeichen auch einen Fahrtenschreiber einbauen. Und das macht natürlich auf das Gesamte hin betrachtet Sinn, weil ich dann nicht diesen Medienbruch habe, aber das ist natürlich schon auch so eine Barriere, die ich dann einbaue, weil wenn ich dann halt flexibel weiterhin sein will, dann muss ich halt zum Beispiel auch meine Azubis oder wen auch immer, den Leiter der Verwaltung, die Leiterin der Verwaltung mit einer Fahrerkarte ausstatten, dass die dann entsprechend auch fahren können.
Ja, und das wollen die Handwerker. Aber ich sag mal, ich rede jetzt nicht von den reinen Fahrern, sondern wenn du so einen Handwerker hast, dem du auf einmal sagst, pass auf, aufgrund einer rechtlichen Änderung oder was auch immer, jetzt musst du eine Fahrerkarte haben, ja, dann kriegen die aber das große P in die Augen.
Ja.
Ne, dann sagen die, ja, dann, weißt du was, dann leck mich am Arsch mit dem Scheiß.
Dann mach ich meinen Laden zu.
Ja.
Genau.
Ja, aber auch von den Fahrern, von dem Personal her, das wollen die alles nicht hören. Auch das haben wir gehabt. Ich habe gesagt, wenn das jetzt so ist, dann ist es ja nicht nur so, dass ihr jetzt die Geräte einbauen müsst und so weiter, sondern jeder Fahrer muss eine Fahrerkarte haben. Und wir müssen die schulen und. Das ist ja ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Und dann sagen die, ja, aber das ist doch nicht meine Tätigkeit. Also ich bin doch kein, sie nennen dann immer, ich bin ja kein LKW-Fahrer.
Mhm.
Ja, aber was willst du machen?
Ja.
Es
das Gesetz hat halt irgendwo
rein.
Seine Grenzen und die sind auf den ersten Blick vielleicht willkürlich gesetzt, aber irgendwo muss man die halt ziehen. Und ja, dementsprechend.
Ja, du kannst dann intern gucken, ob du sagst, okay, es sind nur noch bestimmte Fahrzeuge, die wir eben grenzüberschreitend einsetzen oder in dem Bereich einsetzen, wo eben keine Fahrerkarte notwendig wäre. Das kann man natürlich alles machen. Wie gesagt, also da geht es gerade darum, in 30 Fahrzeugen den Fahrtenschreiber einzubauen.
Ja.
So.
Oder ich kann halt, was ich dann auch immer denen natürlich mitgebe, dann guckt halt, dass ihr, wenn ihr jetzt da 10 Leute habt, die da potenziell in der Vergangenheit gefahren sind, dass ihr dann halt wenigstens 5 oder 6 von denen mit einer Fahrerkarte ausstattet, dass ihr da halt die Flexibilität dann noch habt, die Leute einzusetzen. Aber mit der Fahrerkarte selber ist ja auch nicht getan, das haben wir auch schon ausführlich besprochen, ganz am Anfang hier, das Tachokas, das Thema Nachweisführung, das kommt ja dann auch noch dazu. Also es ist ein Scheiß, man braucht nicht drum rumreden. Wenn ich jetzt da irgendwas mache als Dienstleister, als Händler, als produzierender Betrieb insbesondere, das ist ja, sind ja die meisten Fälle, um die es dann geht. Klar, das ist ein Riesen-Act für die, das im Alltag richtig umzusetzen. Aber ja, wie schon gesagt, es gibt halt letztlich nur schwarz und weiß. Grau gibt es halt relativ wenig. Wobei wir jetzt hier im Endeffekt bei unserem Thema auch mal in die Graubereiche reingehen könnten. Ja, weil zum Beispiel ein Thema, was wir auch schon oft hatten, ist ja dieses immer noch ein bisschen in der Schwebe befindliche Thema mit den privaten Fahrten. Also Wohnmobile, Pferdetransporte, andere Beförderungen. Also es ist nicht sonderlich grau, es ist sehr schwarz im Endeffekt, sobald ich gewisse Tonnagegrenzen überschreite. Aber ja, da sind wir auch gerade zum Beispiel im Zuge des Deutschen Fahrtenschreiberforums dran, uns vertieft Gedanken zu machen, wie denn dann jemand aufzeichnen soll, also tatsächlich in der Realität, der jetzt hier privat eine entsprechende Beförderung durchführt. Ja. Weil da gibt es natürlich auch wieder super viele Einzelfälle und Sonderkonstellationen und hin und her und bla bla bla. Aber ja, wie gesagt, ich muss halt ehrlich beurteilen, anhand dessen, was ich tatsächlich nachher auf der Straße hier mache, bin ich aufzeichnungspflichtig oder nicht. Und wenn ich das bin, ja, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und das Ganze hier eben aufzeichnen.
Ja. Vor kurzem bekam ich wieder die Frage, ja, wir haben hier einen neuen LKW-Fahrer, der kommt direkt aus der Ausbildung, hat aber noch keine Fahrerkarte. Ne, ob sie ihn einsetzen könnten. Hier kann man eigentlich auch direkt sagen, nö.
Nee.
Also wenn ich also ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug fahren möchte, dann brauche ich dringend eine Fahrerkarte und wenn ich also noch nie eine Fahrerkarte besessen habe, dann darf ich eben dieses Fahrzeug auch noch nicht fahren.
Genau. Also diese Sonderfälle, die wir haben, die auch gerechtlich beschrieben sind, ist ja, ich habe eine Fahrerkarte und die verliere ich dann oder die ist defekt oder die wird mir gestohlen etc. In diesen Situationen haben wir eine klare rechtliche Regelung, aber genau den Punkt, den du gerade ansprichst, dass da jemand gerne fahren möchte oder fahren soll, aber noch nie eine Fahrerkarte besessen hat. Oder der zweite Fall, er hat eine besessen, die ist aber abgelaufen, die ist nicht mehr gültig. Ja, das ist ja der zweite Punkt, der dann auch immer noch passieren kann in der Praxis. Und da müssen wir halt ganz klar sagen, nee, dann ist diese Person jetzt nicht geeignet, um es mal mit fahrerlaubnisrechtlichen Termini zu besetzen. Also das geht halt nicht. Ich kann da nicht sagen, lass mal jetzt 5 gerade sein oder der zeichnet dann auf einem Tageskontrollblatt auf. Das haben wir ja auch oft, ja, diese Aussage. Dann nehmen wir halt ein Tageskontrollblatt in den 7,5 Tonner.
Ja, er kann doch morgens einen Ausdruck machen und macht abends einen Ausdruck. Also das wissen die alle,
ja,
was zu tun ist, aber sie verwechseln eben die Situation. Also sie gehen her und sagen, naja, aber es gibt doch diese Möglichkeit bei Verlust oder Bestätigung. Ja, aber es ist ja festgelegt, wann diese Möglichkeit greift.
Ja.
So, aber dieser Fahrer hatte gar keine Fahrerkarte.
Ja.
Und ja, es ist dann so witzig, ja, aber dieses Aber immer, das ist auch immer sensationell.
Genau.
Dann sagst du, nein, pass auf, so ist das. Ja, aber. Nein, es gibt kein Aber. Ja, also es ist so, wie es ist. Was du am Ende machst, ist es ja deine Sache. Wenn du meinst, du musst ihn einsetzen und sagst so, mach morgens einen Ausdruck oder was weiß ich, oder handschriftliche Aufzeichnung auf dem Tageskontrollblatt oder, ja, dann mach das. Weil der hört da auch gar nicht auf zu fragen und sagt, Mensch, wir können das, dann mach es doch einfach.
Ja, wir wären ja auch gern beide lösungsorientiert in so einer Situation. Aber wenn ich halt eine klare rechtliche Situation habe, dann kann ich keine Lösung finden. Beziehungsweise, klar, kann man den Leuten dann sagen, ist besser als gar nichts zu machen, aber sie sind halt weiterhin in der Situation, dass wenn eine Kontrolle stattfindet und wenn die Kontrolle dazu führt, dass eine Anzeige ergeht, dann gucken sie halt in die Röhre, mehr oder weniger.
Genau, dann ist das rechtens, beziehungsweise nicht rechtens vom Fahrer aus, der also ohne Fahrkarte gefahren ist.
So sieht's aus.
So, und da gibt's kein rechts, kein links, das ist einfach so, ne?
Ja. Also es gibt rechts und links, weil also das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Es gibt dann schon die Kontrollbeamten, die mit Sinn und Verstand an das Thema rangehen. Und das heißt jetzt nicht automatisch, dass wenn ich hier nicht richtig aufzeichne, um es mal so zu nennen, dass dann automatisch da ein Bußgeldverfahren sich draus ergibt. Aber das Risiko ist definitiv da und ist auch sehr hoch.
Aber dann liegt es in der Entscheidung erst einmal des Kontrollbeamten.
Absolut, ja. Absolut.
So, und wenn der eine sagt so und der andere sagt so, dann ist das so. Aber
es ist ja auch der rechtliche Grundsatz, keine Gleichheit im Unrecht. Also ich kann mir auch nicht sagen, ja, aber mein Nachbar, der drei Häuser weiter da im Industriegebiet tätig ist, die haben das auch mal gemacht und ist auch kontrolliert worden und da gab es dann nur eine mündliche Verwarnung. Darauf kann ich mich ja nicht berufen. Also wenn jetzt mein Kontrolltrupp, der mich kontrolliert, wenn die sagen, das bringen wir zur Anzeige, dann bringen die es zur Anzeige, bums aus.
Genau. Ganz genau. Und jetzt kommt natürlich noch ein Problem, meiner Meinung nach, was wir haben, aus der rechtlichen Sicht heraus, dass eben in den Gesetzen, in den Verordnungen, also in den rechtlichen Grundlagen mit Begriffe hantiert wird, die es nicht immer ganz einfach machen. Mhm. Also wo wir sagen, naja, also es könnte so sein, es könnte so sein, es ist eine Auslegungssache. Anderweitig zulässig, regelmäßig.
Genau.
Ja, ausreichend. Ja, was ist denn ausreichend? Ne? Also, wie gesagt, ja. Ich gebe immer dieses Beispiel aus meiner Schulzeit. Ich war immer der Meinung, dass die Klassenarbeiten, die ich geschrieben habe, ausreichend gewesen sind. Ja. Nur mein Lehrer war immer anderer Meinung. Und die Meinung, die er hatte, war immer schlechter als das, was ich also in meinem Verständnis hatte. Ja, es ist sehr schwer.
Ja.
Und ja, da fällt mir gerade ein, also was haben wir auch immer noch? Das ist ja diese Sache mit Tankpool 24, ich will ja keine Werbung machen, aber,
ja.
Aber das ist immer noch ein Problem. Und auch da haben wir meiner Meinung nach...
Ich muss aber erst noch kurz beschreiben, was das Ganze ist, weil das kennt ja nicht jeder.
Dann, genau, das kommt. Aber da haben wir ja meiner Meinung nach dieses Problem. Heißt also, der Fahrer fährt an die Zapfsäule dieses Anbieters. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass der Fahrer eine Tankkarte hatte. Mit dieser Tankkarte, die hat er vors Lesegerät gehalten, hat dann seinen PIN eingegeben und die Zapfsäule war freigeschaltet. Ob das Diesel war, ob das AdBlue war, spielt keine Rolle. So, irgendwann mal ist dieser Anbieter dazu übergegangen und gesagt, naja, aber der Fahrer kann das Ganze doch auch mit seiner Fahrerkarte bewerkstelligen. Das heißt, er nimmt seine Fahrerkarte innerhalb seines Arbeitstages heraus aus dem Fahrtenschreiber. Hält sich vors Lesegerät und damit wird dann quasi die Zapfsäule freigeschaltet. So. Irgendwann kommt die Frage eines Fahrers, der dann sagt oder der die Frage stellt, sag mal, ist das eigentlich zulässig? Bei uns im Unternehmen wird das jetzt so und so gehandhabt. Ich verstehe auch den Grund, warum das so gehandhabt wird. Es ging um Dieselklau und so weiter und so fort. Aber der Fahrer fragt, ist es rechtlich zulässig? So. Und wenn ein Fahrer oder wenn jemand eine Frage stellt, oder dann hat er das Recht auf eine Antwort. Nur kannst du ihm eine genaue Antwort geben. Das ist jetzt hier in diesem Fall meiner Meinung nach nicht ganz einfach. Ne? Also ich brauche eine rechtliche Grundlage, um zu gucken, naja, was sagt denn der Gesetzgeber dazu? Weil das ist ja immer erstmal entscheidend. So, was machst du? Du gehst in die 165 2014 im Artikel 34 Absatz 1 steht als meine zweiter Satz, das Schaublatt oder die Fahrerkarte wird nicht vor dem Ende der täglichen Arbeitszeit entnommen. Okay, bis dahin alles eindeutig. Es sei denn, eine Entnahme ist anderweitig zulässig. Ja. Oder sie ist erforderlich.
Um an der Grenze das Land einzugeben. Das ist ja noch, also.
Genau, das wäre dann nochmal weiter. Das ist
sehr stark eingeschränkt an der Stelle.
Genau. Aber hier doch jetzt die Frage: Wann ist denn etwas anderweitig zulässig?
Ja. Genau.
So, jetzt kannst du hergehen und sagen: Naja, für mein Verständnis ist anderweitig zulässig, wenn ich das Fahrzeug tausche. Mhm. Wenn ich den Arbeitsplatz wechsle, also vom aktiven Fahrer zum passiven Fahrer, also vom Fahrer zum Beifahrer oder andersrum.
Ja.
Meinetwegen auch, wenn die Fahrerkarte ausgelesen werden muss.
Ja, du kannst im Alltag diverse Situationen haben, wo du was, auch dieses ganze Thema Störungsmeldung oder deine Fahrerkarte
genau.
selber
genau.
vom Fahrtenschreiber
also ausgeworfen weiter.
Haben wir ja auch.
Genau.
Ja.
Ja, kann ich ja. immer weiterspinnen. Aber ist es jetzt zulässig, um die Zapfsäule freizuschalten?
Ja.
Das ist doch die Frage. Ja. Natürlich hat der Gesetzgeber das nicht berücksichtigt, ist doch ganz klar. Der kann ja nicht jede Situation berücksichtigen in seinen Vorgaben. Die Frage am Ende ist doch nur, was passiert, wenn ich jetzt wieder einen Kontrollbeamten habe, der sagt, hey, Moment mal, guck mal, hier hast du die Karte rausgenommen. Innerhalb deines Arbeitstages, was ja grundsätzlich erstmal nicht zulässig ist.
Ja.
Dann kannst du weitergehen und sagen, ja, warum hast du das gemacht? Ne, also du nimmst die Karte, also ein Fahrzeugwechsel war es nicht, weil das kann ich ja sehen. Ne, die Karte war rausgenommen für 5 Minuten, 10 Minuten, was auch immer. Und danach hast du sie wieder reingesteckt. So, warum?
Genau. Mehrfahrerbetrieb war es auch keiner, weil das kann ich ja auch sehen in den Aufzeichnungen. Das Kennzeichen, mit dem er danach weiterfährt,
genau.
ist das gleiche.
Das,
also diese ganzen
genau.
Themen kann natürlich jeder Kontrollbeamte sich visualisieren, wenn er die Daten ausgelesen hat.
Genau. Dann ging es ja weiter, dann hat quasi der Anbieter, dieser Tankstellenanbieter, hat dann die Frage gestellt, damals war es noch das BAG, was heute das BALM ist, und dann gab es auch eine Aussage vom BALM, die gesagt haben, ja, für uns kein Problem.
Mhm.
Wahrscheinlich haben sie ja nur mit einem Mitarbeiter, mit einem Sachbearbeiter gesprochen,
nein,
der dann diese Aussage getroffen hat. Das weiß ich natürlich nicht, aber auch hier ist die Frage, ist das BALM überhaupt entscheidungsberechtigt. Also das BALM ist eine Kontrollbehörde aus meiner Sicht heraus, nicht der Gesetzgeber. So, und was ist, wenn das BALM sagt, es ist kein Problem, aber jetzt fahre ich grenzüberschreitend und der belgische Kontrollbeamte oder wer auch immer im Ausland sagt, ja, was hast du hier gemacht? Und von meinem Verständnis ist das aber anders.
Genau. Ja, also ich erinnere mich da, dass es schon eine Diskussion gab, auch auf Bund-Länder-Referentenebene. Also in den Anwendungshinweisen selber, die ja diese Meinung der Bund-Länder-Referenten beziehungsweise der obersten Behörden des Bundes und der Länder wiedergeben, ist zu dem Thema nichts Stichhaltiges zu finden. Aber ich erinnere mich auch, es war glaube ich sogar eine Zeit lang auf der BAG-Webseite was zu dem Thema. Ja, und das BAG wird ja hier gern zum Sprachrohr dann auch gemacht für Bund und Länder.
Ja.
Aber es ist weiterhin aus meiner Sicht ein kritischer Punkt, weil da haben wir uns ja auch schon drüber ausgetauscht, es passieren ja dann auch Fehler im Zusammenhang damit, dass die Karte entnommen wird und danach wieder gesteckt wird nach dem Tanken. Also dass die keinen Nachtrag machen oder einen Pausennachtrag dann machen. Das sind ja Dinge, die wir dann immer wieder auch in den Daten sehen von solchen Unternehmen.
Genau, es wird ja in einer Verstoßauswertung, ob das nun jede Software macht, weiß ich nicht, aber in den Programmen, die ich habe, wird also ein Hinweis darauf gegeben, Entnahme vor Karten, vor Arbeitsende und so weiter. So, und jetzt guckst du dir das an und dann stellst du fest, entweder gar keinen Nachtrag gemacht oder es wurde Nachtrag gemacht als Pause.
Mhm.
So, und dann fragst du den Fahrer, ja, was hast du denn da gemacht? Ja, war ich tanken. Ah, okay. Und somit haben wir das nächste Problem, was ich ihm im Grunde vorhalten könnte. Ne? Also tanken ist jetzt ja als Tätigkeit keine Pause, weil ich bin ja aktiv. Also hat er ja im Grunde, wenn ich jetzt das wieder überziehen möchte, hat er den Fahrtenschreiber nicht richtig bedient.
Ja. Was man auch relativ häufig sieht in dem Kontext, ist, dass dann noch das Fahrzeug erstmal bewegt wird, vielleicht nur kurz von der Zapfsäule weg.
Auch
im
möglich.
Worst Case, dass die armen Teufel dann tatsächlich losfahren, ohne die Fahrerkarte gesteckt zu haben, sozusagen in den nächsten Lenkzeitblock starten oder was auch immer. Oder halt die Fahrt fortsetzen. Also da gibt es verschiedene Probleme in dem Kontext und ist eigentlich ein schönes Beispiel wieder eben für diese Herausforderung zwischen einem Gesetzestext und der Praxis.
Ja, ich hab einen Kunden, die haben einen riesengroßen Betriebshof und die haben nämlich solche Zapfsäulen auf ihrem Betriebsgelände von diesem Anbieter. Mhm. Und da ist es sogar noch möglich, dass dann, was ich am Ende des, na nicht am, es ist ja nicht das Ende des Arbeitstages, sondern der Fahrer kommt von seiner Tour, er fährt nochmal an die Zapfsäule, tankt, nimmt also seine Karte raus und wenn er fertig ist mit tanken, wäre es auch noch denkbar, dass er von den Zapfsäulen aus zu seinem, so zu seinem Parkplatz fährt, wo er das Fahrzeug abstellt, um dann Feierabend zu machen.
Mhm.
So, wäre also auch noch möglich. Das heißt also auch hier wäre dann wieder das Fahren ohne gültige Karte und dadurch, dass die Zapfsäule bei denen auf dem Betriebsgelände ist, ist es wieder ein öffentlicher Verkehrsraum, weil es nämlich kein Schrankensystem gibt und. Also es sind dann so ganz viele Sachen, die dann zusammenkommen, die man dann eben bewerten kann.
Ja.
Um gut, das Ganze vielleicht noch zu ergänzen, weil ich denke, dass die Frage dann ja kommen wird. Also aus dieser Verordnung der 165 2014 ist es schwer, eine Antwort zu geben, ob es nun zulässig ist oder nicht.
Ja, man muss halt den Begriff anderweitig definieren und den kriegt man nicht definiert.
So, ich gehe dann aber noch einen Schritt weiter. Nur, wie gesagt, als Hinweis, ich nehme dann die EU-Datenschutzgrundverordnung hinzu und sage, naja, also wie sieht es denn aus dieser Sicht heraus? Welche Daten nimmt denn dieser Tankstellenbetreiber, welche Daten nimmt er denn jetzt nun von dieser Fahrerkarte runter?
Ja.
Ne, und möchte ich das überhaupt als Fahrer? Möchte ich, dass dieser Anbieter, welche Daten auch immer das sind, dass er die bekommt? Möchte ich das?
Ja, das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis, was sie dann draus machen aus dem Datensatz. Aber grundsätzlich ist ja so, dass sie die Fahrerkarte auslesen müssen erstmal. Und auslesen
der Fahrerkarte
heißt ja immer, dass du alles, was da drauf ist, runterlädst.
Und selbst wenn es nur ja mein Name ist und mein Standort ist, möchte ich das jetzt...
Ja, es müsste auch das Kennzeichen eigentlich sein vom Fahrzeug. Gut, das ist jetzt kein personenbezogenes
ich
Datum,
weiß es
aber...
Nicht. Man kann es aber in Frage stellen.
Ja, ja. Ich sehe das auch sehr kritisch, weil wir machen ja ständig rum mit Arbeitnehmerdatenschutz und so und filmen darf ich nicht und PC überwachen darf ich nicht und das darf ich nicht und da darf ich nicht als Arbeitgeber. Aber dann kommen plötzlich so Dinge, dass ich... Es gibt ja kaum Arbeitnehmergruppen, die so krass transparent sind wie Fahrer. Und dass dann diese Daten hier, die sind erstmal dann bei dem Dienstleister. Und dann muss man natürlich gucken, was der damit macht. Aber da muss er dann auch im Endeffekt eine 58-seitige Datenschutzerklärung geben, die da.
Naja, man muss sich ja mal vorstellen, der Gesetzgeber sagt den Fahrtenschreiberherstellern, pass auf, ihr müsst hier die EU-Datenschutzgrundverordnung mit implementieren in den Fahrtenschreiber. Hm. Heißt also, der Fahrer gibt beim erstmaligen Stecken, beim intelligenten Fahrtenschreiber, muss er ja bestätigen, möchtest du, dass VDO-Daten freigegeben werden, möchtest du, dass ITS-Daten freigegeben werden, ja, nein. Da kann er entscheiden, ob das passieren soll oder nicht. Und hier vergessen wir auf einmal die EU-Datenschutzgrundverordnung, ist für mich, wie gesagt, für mein Verständnis. Jeder kann natürlich ein anderes Verständnis haben, aber für mein Verständnis ist das eine schwierige Sache.
Auf jeden Fall. Und hier heiligt wieder der Zweck die Mittel, im Zweifel.
Ja.
Gut, wir haben noch andere Themen, über die wir kurz sprechen können, weil sie eben auch bei uns im Praxisalltag immer wieder als Fälle auftauchen, wo gemeint wird, man müsse die nicht aufzeichnen. Ich habe mir hier mal noch die Überführungsfahrten hingeschrieben. Das ist ja auch ein weiter Begriff, der nicht definiert ist, aber ich möchte ein paar Beispiele machen. Wir haben eine explizite Ausnahme in der 561/2006 für Fahrzeuge, die noch niemals zum Straßenverkehr zugelassen waren oder die so stark umgebaut wurden, dass sie ihre Betriebserlaubnis oder ihre Typgenehmigung eingebüßt haben. Mit diesen Fahrzeugen darf ich außerhalb des Fahrpersonalrechts unterwegs sein. Was ist jetzt da die Praxis? Also ihr stellt euch vor, ihr habt bei irgendeinem Hersteller ein Fahrzeug bestellt und macht eine Werksabholung selber. Wenn ihr jetzt das Fahrzeug schon zulasst und also mit schwarzen Kennzeichen unterm Arm dann in das Werk fahrt, um das Auto abzuholen, dann ist das nicht mehr von dieser Ausnahme umfasst. Also konkretes Beispiel hatte ich schon öfters in der Vergangenheit. Ich habe hier einen Handwerksbetrieb, die haben einen 7,5-Tonner bestellt. Blablabla, holen den dann ab, zugelassen. Ja, das Auto ist an sich ja immer in der Handwerkerregelung dann drin. Jetzt in den Einzelfällen, mit denen ich da zu tun hatte, war das tatsächlich auch so. Also die haben sich nur regional bewegt und so weiter. Ja, Aber die Überführung von Wörth war es in dem Fall eben ins östliche Bayern. Das sind ein paar hundert Kilometer, da ist keine Handwerkerregelung, kein gar nichts. Also rein nach dem Gesetz hätten die diese Fahrt aufzeichnen müssen. Also die hätten fürs ganze Arbeitsleben dieses LKWs kein Fahrtenschreiber-Eingebot gebraucht, weil die immer im Rahmen der Ausnahme unterwegs waren dann. Mhm. Aber diese eine Fahrt vom Herstellerwerk zum Betriebssitz, die wäre grundsätzlich aufzeichnungspflichtig gewesen. Ja, also da muss man vorsichtig sein. Lieber mit roten Kennzeichen oder Kurzzeitzulassung oder was es da auch immer für Möglichkeiten gibt. So Überführungskennzeichen gibt es ja auch irgendwie, bin da nicht super tief drin. Aber man sieht ja manchmal so kryptische Dinger, die so ein ganz kurzes Datum haben, 2-3 Tage. Ich denke, mit denen sollte es möglich sein, das im Rahmen dieser Ausnahme zu machen. Aber wenn ihr halt das Ding schon fix zugelassen habt, dann ist das erstmal aufzeichnungspflichtig. Ja? Ja. Und ich habe auch die Fälle, oder die wirst du vielleicht auch haben, Sascha, wo tatsächlich dann Autovermieter, also die großen Bekannten oder die kleinen Unbekannten, die dann Nutzfahrzeugvermietung betreiben, die Fahrzeuge überführen. Also da gibt es einen großen Kunden, der braucht dann am Standort Dresden 3 Betonmischer, dann fährt man halt aus allen Ecken von Deutschland über mehrere hundert Kilometer irgendwelche Fahrzeuge nach Dresden, damit der Kunde die dann dort am nächsten Tag übernehmen kann. Auch hier keine Ausnahme, Fahrzeuge sind zugelassen, sie werden im öffentlichen Straßenverkehr bewegt, sie dienen der Güterbeförderung oder können der Güterbeförderung dienen etc., also deshalb aufzeichnungspflichtig.
Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt. Hier kam die Anfrage von jemandem, der kauft Nutzfahrzeuge auf und bringt sie dann, was weiß ich, zu irgendeinem Hafen, damit sie nach Afrika transportiert werden.
Wäre mein nächster Punkt gewesen. Ja. Aber dann bitte erzähl.
Ja, also das ist das, was wir auch öfter haben, diese Frage. Er fährt mit roten Kennzeichen und er ist der Meinung, er müsste sich also nicht an Lenk- und Ruhezeiten halten. Das ist natürlich Quatsch. Weil es ist ja so, das Fahrzeug ist ja schon zugelassen gewesen.
Ja.
Der Fahrtenschreiber hat im Grunde schon seine Eichung bekommen und so weiter und so fort und seine Länderkennung bekommen. Und deswegen ist er also komplett aufzeichnungspflichtig.
Genau. Krass wäre jetzt ein Fall, wenn einer so eine ganz alte Möhre da, was weiß ich, nicht nach Norden innerhalb Deutschlands verfährt, sondern
sagt,
ich bringe den nach Genua oder nach Triest oder so und verlade den dort dann auf die Fähre nach Nordafrika, dann sind wir grenzüberschreitend, dann können wir noch ein G2V2 einbauen.
Das wäre ja sensationell. Ja.
Für eine Fahrt. Ja, also das geil. Sind so Themen, das, aber da muss man halt den Leuten den Zahn ziehen. Also es gibt nur wirklich ganz wenige solcher Überführungsfahrten, wo man hier von dieser Ausnahme Gebrauch machen können, weil es für diesen Sachverhalt per se keine Ausnahmevorschrift gibt. Das kann man sich auch, ja, zum Beispiel einen großen Kunden, die haben ganz viele Standorte in Deutschland verteilt, die Fahrzeuge sind auch an den verschiedenen Standorten im Einsatz, aber jetzt kann es eben auch dort passieren, dass dann 500 Kilometer entfernt ein Standort sagt, ja, wir brauchen dieses und jenes Fahrzeug, wir haben da nächste Woche das und das zu tun. Und braucht ihr den und können wir den ausleihen für 2 Wochen? Ja, und da kann es eben auch so sein, dass die Fahrzeuge dann so, wie die dann im Einsatz sind, ist das immer ausgenommen. Insbesondere Handwerkerregelung wäre da ein klassisches Thema. Ja, und dann sage ich einfach von heute auf morgen, jetzt fahre ich das Auto 500 Kilometer einmal quer durch Deutschland. Ja, ja. Schwierig. Aber Ausnahme haben wir grundsätzlich keine.
Ja.
So.
So.
Ein weiterer Punkt noch ganz kurz, oder?
Ja.
Nehmen wir noch mit. Also was ja auch immer wieder vorkommt, ist, ich habe meine Fahrerkarte heute zu Hause vergessen. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, ich habe noch gar keine, weil ich glaube, das ist oft auch der Hintergrund dann bei diesen Anfragen, dass das noch so 3-4 Tage dauert, bis die Fahrerkarte dann kommt. Dann halt, ja, ich habe die vergessen und so. Also es gibt kein Fahrerkarte vergessen im Gesetz, ja. Da gibt es keine Regelung dafür. Das heißt, wenn ich jetzt ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug führe und dann morgens im Unternehmen feststelle, oh Gott, ich habe mein Geldbeutel heute zu Hause liegen lassen und da ist die Fahrerkarte drin, dann bedeutet das rein rechtlich betrachtet, dass ich wieder nach Hause fahre, mein Geldbeutel mit der Fahrerkarte einstecke, wieder ins Unternehmen zurückkehre und dann meinen Arbeitstag hinterm Steuer beginne.
Ja.
Ja. mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Und die Grauzonen haben wir vorhin schon beschrieben. Also wer dann meint, er kann in solchen Situationen mit Ausdrucken fahren, wie wenn die Fahrerkarte verloren, defekt oder gestohlen oder was ist, das ist nicht der Fall, rechtlich gesehen. Also wenn ich mich darauf berufen wollte, dann müsste ich ja tatsächlich auch die Regulatorik einhalten, die rund um diese Fälle beschrieben ist. Ich mache es ganz kurz. Ich müsste im Endeffekt erstmal zur kartenausgebenden Stelle und eine Verlustmeldung machen und an Eidesstatt versichern. Wie gesagt, wir gehen da noch vertieft in einer extra Folge drauf ein. Aber das wäre dann das Mindeste, was ich zu tun hätte, um mich dann nachher auf diese bestehende Sonderregelung berufen zu können.
Ja, man könnte ja auch nicht mal eine Empfehlung aussprechen, dass man sagt, mach das so oder so, sondern man muss ganz klar sagen, nein. Ne? Aber wie gesagt, was du am Ende machst, das ist dann deine Entscheidung,
also
ob du nochmal nach Hause fährst oder
am Telefon kann man über ein paar Lösungsmöglichkeiten sprechen,
ja.
Beziehungsweise muss man halt aufklären darüber, welche Risiken damit verbunden sind. Das haben wir ja vorhin schon getan. Und das war ja, glaube ich, auch in einer unserer Special-Folgen mit Philipp schon mal ein Thema. Da versucht natürlich dann ein Anwalt auch alles in seiner Macht Stehende oder in seinen Argumenten Mögliche, um so einen Fall äquivalent handhaben zu wollen wie ein Verlust oder Diebstahl oder Defekt der Fahrerkarte. Das kann man niemandem übel nehmen, sondern da versucht man
das Beste für den Mandanten
rauszuholen.
Ja. Gut, aber wenn du die Frage bekommst, ist das und das möglich, musst du im Grunde hergehen und sagen, was sagt der Gesetzgeber? Und diese Situation, die du mir gerade beschrieben hast, die gibt es nicht. Also Fahrerkarte zu Hause vergessen. Richtige Antwort wäre dann, fahr nach Hause, hol deine Fahrerkarte.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik-, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Man könnte, ja, wollen wir gar nicht drauf eingehen, auf irgendwelche Empfehlungen.
Ja, das ist im bilateralen Austausch, kann man sich dazu äußern, aber das ist,
ja,
wie gesagt, rechtlich.
Es wäre
eindeutig
falsch, hier darüber jetzt zu sprechen und zu sagen, ja, das und das könntest du tun. Nein, das wollen wir nicht.
Also, das ist das Thema mit der Lösungsorientierung.
Ja.
Okay.
Ich meine, also, das sind alles Sachen, die können passieren. Das ist doch gar keine Frage. Wir sind Menschen, es kann alles passieren. Ich vergesse meine Karte zu Hause. Ich muss jetzt nochmal, was ich, vielleicht 50, 60 Kilometer nach Hause fahren, um sie zu holen. Ja.
Ja, das Leben ist
natürlich das ärgerlich und das ist auch nicht praxisorientiert und so weiter, aber ja. Gut, okay.
Also ich denke, jetzt haben wir mal einige Punkte angesprochen, wo es so darum geht, ich muss entweder keine stecken oder eigentlich müsste ich eine stecken. Und jetzt können wir ja mal noch ein bisschen auf eine zweite Thematik eingehen. Also wir haben die Ausnahmen. Ja, da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, in eine Ausnahme reinzukommen. Also die Situation ist die, ich habe per se ein Fahrzeug, das ist aufzeichnungspflichtig aufgrund seiner Tonnage und seines Einsatzumfeldes, sage ich mal, wäre es mal per se aufzeichnungspflichtig, aber ich habe jetzt eine Ausnahme. Die sind ja gesetzlich beschrieben, beziehungsweise über den Geltungsbereich selber kann ich natürlich auch ausgenommen sein. Also, dass ich ein Fahrzeug habe, das gar nicht der Güterbeförderung dienen kann zum Beispiel oder das eben von seiner zulässigen Höchstmasse so gar nicht in den Anwendungsbereich reinfällt, aber trotzdem mit einem Fahrtenschreiber ausgestattet ist. Das ist jetzt eigentlich der Kern des Themas. Also, wenn wir einen Fahrtenschreiber eingebaut haben in das Fahrzeug, jetzt aber die konkrete Fahrt nicht aufzeichnungspflichtig ist, wegen einer Ausnahme, Klammer auf, Klammer zu, dann ist halt wichtig, dass man nicht gar nichts macht und einfach losfährt, sondern dann ist es eben von zentraler Bedeutung, dem Fahrtenschreiber das auch kundzutun, dass diese Fahrt ausgenommen ist. Und dafür haben wir am Fahrtenschreiber die Funktion Out.
Ja, auch hier bei dieser Einstellung auch immer noch erschreckend die Meinung von vielen Leuten, dass wenn ich die Einstellung Out nutze, dass der Fahrtenschreiber komplett ausgeschaltet ist.
Richtig. Höre ich auch immer wieder.
Erschreckend.
Ja.
Erschreckend. Und dann hörst du aber anfangs der Schulung immer, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt soll. Ich fahre seit 25 Jahren LKW und was willst du mir jetzt hier noch erzählen? Mhm. Ja, zum Beispiel, dass das nicht stimmt, was du gerade gesagt hast.
Genau.
Also wir können uns wirklich ja über manche Sachen können wir unterschiedlicher Meinung sein. Das haben wir ja nun auch hier auch mit unserem Podcast gibt es ja. Ab und zu mal Leute, die anderer Meinung sind. Das ist ja auch okay so, oder?
Klar.
Ja, sie legen es anders aus. Aber hier muss ich auch wieder ganz klar sagen, nein, also das, was du mir hier erzählst, ist ja nun völlig falsch.
Ja.
Der Fahrtenschreiber ist nicht ausgestellt, sondern es ist einfach nur so, dass die Lenkzeit nicht aufgezeichnet wird als Lenkzeit, sondern es ist eben eine Arbeitszeit. Ja, und ich dokumentiere quasi eine Fahrt, die nicht aufzeichnungspflichtig ist.
Ja, man muss ja auch, das können wir ja kurz mal machen, es gibt halt zwei verschiedene Speichertöpfchen. Es gibt einmal die Fahrerkarte, wenn die gesteckt ist, wird auf der Fahrerkarte was aufgezeichnet. Aber ich benutze oft das Wort des Flugschreibers. Ja? Also wie im Flugzeug habt ihr eben mit diesem Fahrtenschreiber einfach auch eine Blackbox im Auto, die grundlegenden Ereignisse und Zustände dieses Fahrzeuges dokumentiert. Also wenn sich das bewegt, dann wird eben auch diese Bewegung des Fahrzeugs dokumentiert über den Massenspeicher. Und wenn das Fahrzeug steht, ja, dann ist die Frage, was dokumentiert wird. Aber ja, zumindest wird dokumentiert, dass es sich nicht bewegt hat in dem Moment. Aber es wird über den Massenspeicher, laufen da immer Daten drauf. Und das ist egal, ob ihr Out aktiviert habt oder eben einfach Fahren ohne Fahrerkarte macht. Der Massenspeicher läuft immer mit.
Ja.
So.
Dann, wie gesagt, kann man die Frage stellen, wann sollte ich Out einstellen? Klar, wenn ich in einer Ausnahmeregelung bin, aber in den Schulungen gebe ich noch weitere Informationen, wo ich sage, naja, ich empfehle es, zum Beispiel, wenn du dein Fahrzeug auf dem Betriebshof abstellst und Feierabend machst, du nimmst deine Karte raus und gehst nach Hause, empfehle ich auch, den Fahrtenschreiber Autoscope einzustellen. Ich empfehle, die Einstellung auch durchzuführen vom Fahrer, wenn er das Fahrzeug bei einer Werkstatt abstellt. Mhm. Ne, weil also in diesen Situationen Sachen passieren können, also irgendjemand kommt, steigt in das Fahrzeug ein, steckt keine Fahrerkarte, weil er denkt, ich bin auf dem Betriebshof, bewege das Fahrzeug auf dem Betriebshof oder. Und dann hätte ich ja das Problem, fahren ohne gültige Karte, was also im Display angezeigt wird, es ist auf dem Massenspeicher. Und somit hätte ich ja schon wieder eine Auffälligkeit. Und wenn man jetzt jemanden ja kontrolliert, geht es ja um Auffälligkeiten, die man feststellt.
Genau so müssen wir es im Endeffekt, finde ich, aufzäumen, das Pferd, dass wir sagen, wenn man das Ganze von hinten her betrachtet, ja, also ob das jetzt rechtmäßig ist, auf dem Gelände ohne zu fahren und ob das rechtmäßig ist hier und ob das rechtmäßig ist dort, das ist da jetzt in der Betrachtung erstmal noch gar nicht der Punkt, sondern ihr müsst es sehen, wenn jetzt eine Betriebskontrolle insbesondere stattfindet und dann ziehen die Daten von so und so vielen Monaten von allen Fahrern, dann sieht es einfach erstmal, also das ist nur die erste Betrachtung, ist schon mal besser, wenn wir Fahren out of scope, also außerhalb des Anwendungsbereichs haben, als wenn wir Fahren ohne Fahrerkarte haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann halt der, dass ich natürlich schauen sollte, in welchen Situationen darf ich out offiziell aktivieren. Da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, weil das ist auch wieder eine Schlechtleistung unseres Gesetzgebers an der Stelle. Die Funktion out, also out of scope, außerhalb des Anwendungsbereichs, die ist überhaupt nicht beschrieben, wann ich die zu aktivieren habe und wieder zu deaktivieren habe als Fahrer, sondern die ist nur in den grundsätzlichen technischen Ausführungen, also in dieser Durchführungsverordnung 216/799 zum Beispiel, da ist beschrieben, dass der Fahrtenschreiber diese Funktion haben muss. Deshalb findet ihr das sowohl in den VDO-Geräten als auch in den Stoneridge-Geräten als auch in den anderen Geräten, die es da in der Vergangenheit gab. Also der Fahrtenschreiber muss diese Funktion bereitstellen, aber es ist zum Beispiel nirgends beschrieben, dass ich sie überhaupt aktivieren muss oder auch deaktivieren muss. Ja? Das nur noch als Hinweis am Rande.
Ja, genau. So, und wenn ich diese Auffälligkeit festgestellt habe, dann liegt es ja auch immer noch, ich sag mal, im Ermessen des Kontrollbeamten zu sagen, okay, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, also fahren ohne Karte bis 10 Minuten, ja, interessiert mich nicht. wenn es einmal vorkommt. Ne? Aber im Grunde ist, wenn ich ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug fahre, darf nicht ohne Fahrerkarte gefahren werden.
Wobei du jetzt gerade, also das, was du gerade gesagt hast, ich erlebe das sogar in einem viel stärkeren Maße noch. Also es ist jetzt nicht so, wenn das nur vereinzelt vorkommt, sondern die Betriebskontrollen, die ich miterlebe, da werden einfach in der Auswertung schon alle Fahrten out of scope und auch Fahren ohne Fahrerkarte, Klammer auf, Klammer zu, bis 10 Minuten gar nicht ausgewertet.
Ja.
Also selbst wenn es Hunderte oder Tausende sind, je nach Einzelfall. Ist es bei dir,
also,
hast du es anders erlebt schon, dass die dann sagen, ja, bist du uns insgesamt zu viel? Oder?
Also ich erlebe sowieso gerade, ich habe jetzt heute Morgen wieder etwas reinbekommen von einem Rechtsanwalt aus Magdeburg. Und da scheinen Kontrollbeamte zu sein, die sehr pingelig sind.
Mhm.
Und da könnte ich mir das, ich muss mir das nochmal angucken, aber die sind also sehr pingelig, was auch die Landeingabe anging in der Vergangenheit schon gewesen. Gut, und diese Leute muss ich auch berücksichtigen. Und wenn da jemand ist, der ein Korinthenkacker ist, der also alles sehr genau nimmt, dann ist das möglich. Dass er sagt, so, pass auf, du bist hier gefahren ohne Fahrerkarte, 2 Minuten. So, das passiert dir jeden Tag. Warum? Weil es ist nicht zulässig.
Genau, das ist auch immer mein Punkt. Ich sage immer, wir müssen uns eure Situation anschauen. Was findet da im Alltag statt? Wo habt ihr den Wunsch, das Bedürfnis, was auch immer? Die Übung, dass ihr auf Out stellt und können wir das so aufrechterhalten. Und dann geht es halt auch immer darum, deshalb nochmal 2 Schritte zurück. Aus meiner Wahrnehmung ist es gegenüber der Argumentation mit einer Behörde immer einfacher zu erklären, warum man Out-of-Scope-Fahrten hat, anstatt dass man Fahren ohne Fahrerkarte hat. Was einfach nochmal so zwei qualitativ abweichende Themen sind in der Wahrnehmung, auch wenn ja letztlich das Gleiche dahinter steckt von der Sache her, aber es ist einfach besser, in Anführungszeichen, dann out zu aktivieren und die Fahrt entsprechend unter dieser Symbolik oder halt mit diesem Zusatzdatenpunkt zu hinterlegen, dass das jetzt eine Fahrt außerhalb des Anwendungsbereichs war, als dass ich einfach sage, ja gut, ich hocke jetzt halt da rein und dann fahre ich halt mal.
Ja, trotz alledem darf man nicht vergessen, dass man natürlich über die Geodaten gucken kann, wo der Fahrer langgefahren ist. Ne? Also ich erinnere mich, ich hatte ja heute zum Anfang, hatte ich ja diese Begründung von dem Rechtsanwalt. Und ich erinnere mich gerade, da war es nämlich, wie gesagt, sehr häufig dieses Fahren ohne Karte. Und dann hatte ich irgendwo mal einen Hinweis und eine Auffälligkeit gefunden, out of scope über einen sehr langen Zeitraum. Und dann denke ich, warum das denn? Warum ist denn der Fahrtenschreiber out of scope eingestellt über ich sag mal, 14 Tage? Mhm. Und dann habe ich mal weitergeguckt, was ist denn da für ein Fahrtenschreiber verbaut? Und dann hatte ich gesehen, das war G2V1, also die erste Version des intelligenten Fahrtenschreibers, der also auch die Geodaten gesetzt hat. Und mit der entsprechenden Software konnte man dann sehen, wo dieses Fahrzeug abschnittsweise also lang gefahren ist. Dadurch, dass ja in regelmäßigen Abständen die Geodaten gesetzt werden. Und dann hast du gesagt, naja, also das kann ja so nicht sein. Mhm. Und ganz geil war es dann nachher vor Gericht, als ich hatte das in das Gutachten mit reingebracht. Das heißt, ich habe dann so ein Bild mit eingefügt, wo dann quasi auf einer Karte das Fahrzeug zu sehen ist, wo es lang gefahren ist.
Ja.
Das fand ich eine sehr spannende Geschichte vor Gericht und damit,
ja, das, aber das auch ein darf ganz man eben einfach nicht Punkt.
Vergessen.
Ja, und das muss man auch kommunizieren, weil viele da draußen wissen das nicht, dass die Fahrtenschreiber, die wir seit Mitte 2019 in den Fahrzeugen drin haben, in den neu zugelassenen, dass sie diese Ortspunkte setzen. Und auch die Behörden gucken sich das natürlich schon mal an im Vorfeld. Und auch da ist wieder aus meiner Praxiserfahrung, gerade um das Thema Betriebsstätte herum, ist da sehr viel Kulanz. Ja, da wird kein großes Aufhebens gemacht. Aber vor allem die Fahrten, das hat man ja auch schon thematisiert, die einen gewissen Minutenwert überschreiten. Also ich sage jetzt mal als grober Richtwert, alles über 10 Minuten wird erstmal dokumentiert durch die Behörden. Und vor allem, wenn es dann natürlich Fahrten sind, die Richtung Stunde, 2, 3, hatte ich jetzt auch erst jüngst solche umfangreichen Fahrten ohne Fahrerkarte oder out of scope, was ja dann, wie gesagt, erstmal wurscht ist, wie rum es aufgezeichnet wurde. Es ist halt dann noch etwas besser, in Anführungszeichen, wenn es unter Out of Scope stattgefunden hat. Aber dann muss ich es begründen, dann muss ich es darlegen, dann muss ich aufzeigen, was war da im Einzelfall gegeben. Und ja, wenn das Fahrten sind, die ich nicht begründen kann oder die Begründung nur belegt, dass ich mich falsch verhalten habe, dann gibt es bei diesen Verstößen auch immer richtig kräftig auf den Deckel. Also das ist meine Erfahrung.
Wir reden auch jetzt wieder viel über Kontrollen und vielleicht sollte man diese Kontrollen oder diese möglichen Kontrollen auch einfach mal vergessen und sagen, wir müssten eigentlich ja den schlimmsten Fall annehmen. Der schlimmste Fall ist nicht die Kontrolle. Klar, kann teuer werden und was auch immer, aber der schlimmste Fall wäre einfach der Unfall. Ja. Ne, wenn dann also auch noch eine Person zu Schaden gekommen ist, dann geht es ja richtig zur Sache. Und das Fahren ohne Karte ist ja schon eins der schlimmsten Sachen oder der schlimmsten Sachen, weiß ich nicht, falscher Ausdruck vielleicht. Aber es ist schon mit das Schlimmste, was du so machen kannst in dem ganzen Bereich. Also auch wenn du hörst, ja, ich nehme die Karte raus, weil ich sonst einen Verstoß auf meiner Fahrerkarte habe. Mein Gott, dann nimm lieber diesen Verstoß hin, als anstatt deine Fahrerkarte zu ziehen.
Genau, dann machen wir einen Ausdruck, schreiben drauf, was da war und dann kräht da auch keiner rum, wegen 10 Minuten oder 15. Klar, ich kann halt nicht eine Dreiviertelstunde länger fahren im Zweifel. Ja. Also ja, das
auch. Aber das Schlimmste wäre schon, die Karte zu ziehen. Also das verstehen Sie.
Genau, nicht. Das ist ja die Verschleierung, die Manipulation in Anführungszeichen, je nachdem, wie man auch diese Begriffe wieder besetzt. Aber etwas, was hätte aufgezeichnet werden müssen, nicht aufzuzeichnen, vorsätzlich, ja, das ist mit der Worst Case.
Ja, du hast einen schönen Begriff reingebracht, nämlich die Manipulation. Und wenn wir über Manipulation sprechen, dann ist bei vielen Leuten die technische Manipulation im Hinterkopf. Auch hier wieder für mein persönliches Verständnis, jeder kann das anders sehen, aber für mein persönliches Verständnis manipulierst du auch. Ja. Du manipulierst deinen Arbeitstag. Ja, und du bist dazu verpflichtet, deinen Arbeitstag ordnungsgemäß zu dokumentieren. Und das tust du in dem Fall nicht.
Ja. Ist ja schon der Nachtrag Ruhezeit bis jetzt, selbst der kann ja schon eine Manipulation, also eine Verfälschung halt vor allem und eine Unterschlagung sozusagen von Tätigkeiten darstellen. Ja? Ja, also das kann man relativ weit treiben, das Thema.
Ja, ne, und wo man es eben immer wieder hört, Fahrerkarte, ja, ich bin ja auf dem Betriebshof am Fahren.
Ja, also wir haben, da gehen wir uns gleich mal noch drauf auf das Betriebsgelände, weil das ist ja ein Thema, das man immer wieder diskutiert, vorher noch will ich halt noch zwei andere Punkte ansprechen. Also was ich auch immer wieder sehe, leider sind Fahrer, die zu viel für den Arbeitgeber tun. Also ich sage es jetzt so lapidar, vielleicht weiß ja auch der Arbeitgeber gar nichts davon, dass der das so macht, weil das ist eben auch ein Thema bei diesen Auswertungen der Daten. Also was ich schon immer wieder mal gesehen habe, ist, dass Fahrer die Fahrerkarte rausnehmen am Ende ihres Lenkzeitblocks, dann weiterfahren, meinetwegen eine Stunde, dann wieder anhalten und dann die Karte stecken, um dann einen Ruhezeitnachtrag zu machen. Ja, da ist eben das Thema, wenn ihr jetzt nur die Fahrerkartendaten auswertet, dann entsteht an der Stelle keine Meldung, weil die Software sagt natürlich, ja guck mal, der ist da drei, vier Stunden gefahren, dann hat er eine Stunde Pause und dann ist er wieder 3-4 Stunden gefahren, meinetwegen. Alles fein. Ja, aber dass da natürlich ein massiver Verstoß dahinter steckt, dass der überhaupt keine Pause eingelegt hat, dass der das missbräuchlich aufgezeichnet hat, manipulativ dokumentiert hat und so weiter, das kriege ich halt erst raus, wenn ich als Unternehmen auch die Massenspeicherdaten mir anschaue. Und das wissen auch viele nicht, die meisten Softwareprodukte haben auch eine Auswertung der Massenspeicherdaten. Also insbesondere auf dieses Thema, auf das wir heute eingehen, also das Fahren ohne Fahrerkarte oder das Fahren unter Out, das kann ich mit vielen Softwareprodukten auswerten. Aber ich muss es halt machen.
Oder ich muss es mir angucken. Also wenn ich das in unserer, wir sind ja nun als externer Dienstleister, ist es ja so, dass wir Transportunternehmen beziehungsweise Firmen, die aufzeichnungspflichtige Fahrzeuge haben, führen wir ja die Datenauswertung durch. Und auch eben die entsprechende Fahrerunterweisung. So, und dann schickst du denen alle Dokumente. Und ein Dokument ist zum Beispiel, geht genau auf dieses Fahren ohne Karte. Mhm.
alle deine Fahrzeuge sind aufgelistet und dann wird gesagt, an dem Tag wurde so und so viel Kilometer ohne Fahrerkarte gefahren, da wurde so und so viel Kilometer Autoskop gefahren. Und dann kommst du irgendwann mal in dieses Unternehmen und sagst, ey, habt ihr da eigentlich mal reingeguckt? Also wie viel Kilometer euer Fahrpersonal ohne Fahrerkarte fährt? Nee, haben wir nicht gemacht. Also das heißt also, sie bekommen alles fertig von uns, aber kein Schwein guckt rein. Das heißt, es interessiert null, was da passiert.
Ja.
Und der Unternehmer, mit dem wir da vor Gericht waren, dann hatten wir so eine Ortsbegehung da durchgeführt, weil wir uns angucken wollten, wie sieht denn sein Betriebshof aus? Und ja, sagt er, ich konnte das gar nicht sehen. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, das zu sehen, wenn Fahrer ohne Fahrerkarte fahren. Und da habe ich gesagt, Freund der Sonne, guck mal, hier sind alles Monitore, hier sitzen deine Disponenten. Du kannst sehen, wo deine Fahrzeuge fahren. Und guck mal, sage ich, bei jedem Fahrzeug steht ein Name drunter. Also dieser Fahrer fährt dieses Fahrzeug. Und da, wo kein Name drunter steht, ist doch schon mal der Hinweis, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja. Und du willst mir also jetzt erzählen, du kannst es nicht sehen und kannst somit auch nicht reagieren. Und wenn du deine Datenauswertung jeden Monat machen würdest und dir sie auch angucken würdest, was in deiner Verpflichtung wäre, dann müsstest du es auch sehen und dann müsstest du auch reagieren. Und wenn du reagiert hast, dann ist das gegenüber, jetzt gehen wir wieder in die Kontrolle, gegenüber einer Behörde etwas Positives. Ich habe es gerade gehabt bei einer Betriebskontrolle, die ich begleitet habe, war es nämlich auch so, Fahrzeug ist gefahren, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Kilometer ohne Fahrerkarte wurde es gefahren. Wir wussten auch genau von wem, weil der es dann auch gesagt hat, das war nämlich dann der Rangierer. Und sollte kosten, ich glaube 2.500 Euro. Dieser Verstoß. So, dann konnten wir aber nachweisen über die Fahrerunterweisung, die wir regelmäßig bei denen machen, dass wir das im Nachgang festgestellt haben. Und wir dann mit dem Fahrer gesprochen haben und ihn darauf hingewiesen haben. Und Ziel oder die Sache war dann, dass die Behörde gesagt hat, okay, du als Unternehmer, du hast zwar nicht zeitnah, also doch zeitnah schon, aber nicht aktuell da, wo es passiert ist, aber du hast eben zeitnah, nachdem es dann passiert ist. Also mit deiner nächsten Datenauswertung im nächsten Monat hast du sofort reagiert. Und somit wurde dann dieser Verstoß herausgenommen. Ja, also auch hier.
Ja, aber es muss einem eben auffallen. Und man kann es dann nicht unter den Teppich kehren und einfach sagen, ja gut, das ist halt so. Also wie gesagt, wenn das kurze Bewegungen sind, 2-3 Minuten und man auch immer das sozusagen am Ende des Arbeitstages zum Beispiel hat, Da sehe ich es häufiger als zu Beginn, wobei es da auch stattfindet, Klammer auf, Klammer zu. Ja, dann ist es nicht so wild. Aber wenn es Strecken werden, die länger sind, Zeiträume, die länger sind, wenn ich vor allem unterstellen muss, das hat ein gewisses System, das macht ein Fahrer immer wieder, dann muss ich natürlich ganz massiv dagegen vorgehen, weil ich mich dann als Verantwortlicher auch selber schützen muss. Und da kann ich dann keine 5 Grad sein lassen an der Stelle.
Für mich leben die alle noch in irgendeiner Vergangenheit, was auch die Fahrer angeht, weil sie sagen, es geht eigentlich nur um Lenk- und Ruhezeiten. Nein, wir haben technisch gesehen so viele Möglichkeiten. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, können wir immer im Raum stehen lassen, ist meine Meinung. Aber wir haben nun mal diese Möglichkeiten und Lenk- und Ruhezeiten ist schon seit langem nicht mehr das, worum es hauptsächlich drum geht. Und das müssen Sie verstehen, das müssen Sie alle verstehen. Ja. Und dann eben die Möglichkeit, die ich habe, etwas darzustellen.
Ja, ja, und dann muss ich mich halt leider auf den Hosenboden setzen und mir dazu textlich was einfallen lassen, wieso, weshalb, warum das in diesen Situationen stattfindet. Das ist dann auch noch ein zentraler Punkt, weil was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden. Und deshalb bedarf es bei dieser Auswerterei immer auch einer entsprechenden Dokumentation.
Ja, genau.
Also ich denke, wir müssen jetzt aber schon nochmal dieses Betriebsgelände im Besonderen betrachten, weil das ist eben ein Thema, das ja auch schon seit Jahren diskutiert wurde und immer weiter diskutiert wird. Also nochmal als Wiederholung, per se ist es ein kritischer Sachverhalt, weil es da sehr spezielle Anforderungen gibt. Um das Ganze zu erklären, müssen wir uns erstmal den Geltungsbereich nochmal anschauen. Also dieses EU-Fahrpersonalrecht, diese EU-Verordnung 561/2006, die hat in ihrem Artikel 2, steht da drin, diese Verordnung gilt für folgende Beförderungen im Straßenverkehr: Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger, bla bla bla, 3,5 Tonnen übersteigt. Und dann ja jetzt ab Sommer, ab 1. Juli die Ergänzung im grenzüberschreitenden Kontext mit mehr als 2,5 Tonnen. So, jetzt ist da der Begriff der Beförderung im Straßenverkehr vorgelesen worden von mir gerade. Was steckt da dahinter? Da müssen wir dann weitergehen. Artikel 4, Buchstabe Anton. Beförderung im Straßenverkehr ist jede ganz oder teilweise auf einer öffentlichen Straße durchgeführte Fahrt eines zur Person- oder Güterbeförderung verwendeten leeren oder beladenen Fahrzeugs. Also es ist jede ganz oder teilweise auf der öffentlichen Straße durchgeführte Fahrt und es ist egal, ob das Fahrzeug leer ist oder beladen. Und vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt die öffentliche Straße? Was ist der öffentliche Raum? Und da gibt es verschiedene Aussagen dazu, allgemeiner Art. Da wird auch verwiesen auf Rechtsprechung, die jetzt nichts im Zweifel mit unserem Fahrpersonalrecht oder dem Einsatz von Nutzfahrzeugen im Besonderen zu tun hat, sondern das, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dieser Beschluss des Bundesgerichtshofs, der hier im Hintergrund steht, hat was mit letztlich Straftaten im Bereich Körperverletzung zu tun, wo sich zwei Leute geklopft haben. Aber die haben das halt auf nicht öffentlichem Grund getan, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Und deshalb wird dieses Urteil herangezogen, weil da das Abgrenzen des öffentlichen vom privaten Raums stattgefunden hat durch den BGH. So, also es gibt die Anwendungshinweise. Die haben wir schon x-fach verlinkt, machen wir hier auch wieder. Und da steht drin, dass es sich um eine öffentliche Straße handelt, immer dann, wenn die jeweilige Fläche entweder ausdrücklich, also praktisch durch eine Beschilderung, oder mit stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten, das ist auch wieder so ein schöner juristischer Begriff, was ist da damit gemeint? Ihr könnt euch vorstellen, es gibt einen Feldweg auf einem Acker, der gehört vielleicht sogar dem Landwirt, aber da hat er keinen Schmerz damit, wenn da Leute ihren Hund ausführen, solange sie die Kacke wieder mitnehmen oder mit dem Fahrrad drüber fahren. Ja, oder vielleicht auch mal mit dem Auto. Also er duldet es stillschweigend, dass sein eigentlich privat besessener Weg zwischen seinen Äckern durch die Öffentlichkeit verwendet wird. Ja, das ist da damit gemeint. Zum Beispiel auch ein Supermarktparkplatz. Ja, entweder der ist tatsächlich durch eine entsprechende Beschilderung dem öffentlichen Raum zugeordnet oder ich dulde es eben sogar wollend, jetzt in dem Fall als Supermarktbetreiber, dass auf meiner privaten Fläche öffentlicher Verkehr stattfindet. So, für Verkehrsfläche.
Mit Fahrzeugen.
Mit Fahrzeugen. Kraftfahrzeugen.
Ja, ja,
vielleicht
genau.
Sogar.
Ja, ich hatte gerade einen anderen Gedanken im Kopf, deswegen hatte ich das.
Das Pferdefuhrwerk.
Ja, ne.
Okay.
Nein, weil also, da denke ich so ein Scheiß.
Dafür sind wir ja da. Also nochmal, öffentliche Straße ist entweder explizit als solche gewidmet, als solche ausgewiesen oder sie wird diese Nutzung durch die Öffentlichkeit wird stillschweigend geduldet. So, und dann geht es noch weiter an der Stelle. Für Verkehrsflächen auf Werkgelände gilt, dass nur ein nach außen hin gesichertes Werkgelände, dessen Zufahrt ständig, Klammer auf, 24 Stunden am Tag, kontrolliert wird, sodass betriebsfremden Personen kein freier Zugang ermöglicht wird als nicht öffentliche Verkehrsfläche. Mhm. Das heißt, wir haben einen qualitativ sehr hohen Anspruch an diese räumliche Abgrenzung von privatem Raum gegenüber dem öffentlichen Raum. Nämlich Umzäunung, Befriedung, wie auch immer man das in unserem Fachsprech ausdrückt, Schranke, Zaun, Tor, Gitter,
Pförtner,
Überwachung, Einlasskontrolle, ja, alles, das muss alles da sein und zwar immer.
Genau.
Und da darf auch kein Loch im Zaun sein. Also ich sage bei meinen Kunden oder in den Schulungen immer, wenn so ein Hansel wie ich es schafft, sich frei auf diesem Gelände bewegen zu können oder dieses Gelände zu entern, ohne dass ihn jemand daran hindert, dann ist es erstmal öffentlicher Raum.
Ja.
Und insoweit ist es, was dort stattfindet, Entschuldigung, ich weiß, dich juckt's, Sascha, aber ich bringe es jetzt zum Abschluss. Alles, was dann auf so einer Fläche stattfindet, ist öffentlicher Straßenverkehr in Anführungszeichen. Ist also nicht außerhalb des Anwendungsbereichs des Fahrpersonalrechts in einer ersten Betrachtung oder in einer rein nüchternen juristischen Betrachtung.
Richtig. Erstaunlich fand ich, ich komme wieder auf das Gutachten zurück, worum es da ging in dem Unternehmen oder gegen das Unternehmen, wobei gegen ist auch nicht richtig, aber um dieses Gutachten, was ich da geschrieben habe, dass der Rechtsanwalt die Aussage getroffen hat, es wäre ja rechtlich gar nicht geregelt, was öffentlicher Verkehrsraum ist.
Der ist vielleicht im Medienrecht auch nicht geregelt.
Wollte ich halt gerade sagen. Also das fand ich sehr, sehr merkwürdig, fraglich. Ich habe ihm dann geantwortet. Dann war es wohl auch okay. Und dann haben wir, du musst dir das auch eigentlich angucken da. Also wenn das als Begründung kommt, dann muss man eben einfach hingehen und oder hinfahren und muss sich das Betriebsgelände auch angucken. Weil es kann ja sein, dass er alle Voraussetzungen erfüllt. Und somit wäre es möglich, dass ein Teil der Verstöße oder alle Verstöße, was das Fahren ohne Karte anging, okay gewesen sind. Das heißt, also es wären keine nicht als Verstoß hätte gewertet werden dürfen.
So. Genau. Die Ereignisse so, sind keine Verstöße.
So. Ja, genau. Ja. Ja. Es war dann aber so, dass wir uns dann da getroffen hatten und es war also gar kein Problem. Die hatten ein wunderbares Tor, sie hatten auch einen wunderbaren Zaun drumherum um das Betriebsgelände, aber dummerweise war es so, dass das Tor also dauerhaft offen steht und somit war es aus meiner Sicht schon direkt geklärt. Ja. Und ja.
Genau. Und was jetzt halt der Punkt ist an der Stelle, jetzt müssen wir halt wieder mehr in die Theorie oder die Theorie stärker betonen als die Praxis. Wenn ich jetzt halt so eine Fläche habe, die letztlich dann zum öffentlichen Raum zählt, weil sie nicht hermetisch abgeriegelt ist, dann gibt es das aber auch nicht, dass ich mein Fahrzeug auf dieser Fläche, rein rechtlich betrachtet, out of scope oder fahren ohne Fahrerkarte mäßig bewegen darf. Sondern wenn dann dieses Fahrzeug dort bewegt wird, und da muss man jetzt halt auch nochmal bindifferenzieren, ich mache jetzt mal zwei Szenarien auf. Wir haben einmal einen Mitarbeiter, der ist dort beschäftigt und der verlässt den ganzen Tag über, seinen ganzen Arbeitstag über dieses Betriebsgelände nicht. Also vielleicht geht er zur Pause mal raus, aber während seiner Arbeitstätigkeit bewegt er sich nur auf diesem Betriebsgelände. Demgegenüber haben wir den Fahrer, der morgens in Anführungszeichen zu Beginn seiner Tätigkeit sich mal auf dem Betriebsgelände aufhält, dann den ganzen Tag draußen unterwegs ist und dann wieder am Ende des Arbeitstages zurückkehrt an diese Betriebsstätte. Ja, das sind schon in der rechtlichen, also was heißt in der rechtlichen Betrachtung, das ist nicht richtig, aber das ist in der praktischen, in der auch betriebskontrollseitigen Betrachtung macht das einen Unterschied. Heißt nämlich, derjenige, der hier als LKW-Fahrer tätig ist und nachher rausfährt in die Welt, der kann sich grundsätzlich nicht darauf berufen, dass es rechtmäßig wäre oder nicht zu beanstanden wäre, wenn er seine Fahrten am frühen Morgen zu Arbeitsbeginn oder am Nachmittag zu Arbeitsende oder wann auch immer diese Zeiträume liegen, dass er die out of scope bzw. ohne Fahrerkarte leistet, weil diese Rangierfahrten auf dem Betriebsgelände vor Beginn der eigentlichen Fahrt oder nach Ende der eigentlichen Fahrt draußen dann noch zu dieser Fahrt im öffentlichen Straßenraum dazuzählen.
Ja, sie sind ja auch ein Bestandteil seines Arbeitstages.
Genau. Und die Definition sagt ja, jede teilweise oder ganz im öffentlichen Straßenraum stattfindende Fahrt mit einem zur Güterbeförderung verwendeten leeren oder beladenen Fahrzeugs. Mhm. Ja, und deshalb, wenn wir das rein aus dem Gesetzestext heraus betrachten, ist es in solchen Fällen, wo das Betriebsgelände nicht abgeriegelt ist, zu keinem Zeitpunkt rechtlich in Ordnung, ohne Fahrerkarte rumzufahren. Letztlich wäre es auch so, dass dieser zweite Punkt, was ich angesprochen hatte, dieser Rangierfahrer, dieser Lagermitarbeiter, dieser Hofmitarbeiter, da gibt es 1000 Worte für die, die dürften es rein rechtlich betrachtet auch nicht. Zum Beispiel, wenn die jetzt noch ein Lagerhaus gegenüber auf der anderen Straßenseite haben. Wenn die einmal quer über die öffentliche Straße drüber fahren. Oder, ja, wie gesagt, es ist halt ein ganz oder teilweise. Ist
genau.
Schwammig. An einer gewissen Stelle wird es dann schwammig, wenn es jetzt einer ist, der wirklich nur auf dem Betriebsgelände unterwegs ist. Aber mir als Verantwortlichem wäre das im Zweifel zu heiß. Vor allem in Kombination, wenn ich dann schlechte Erfahrungen gesammelt habe bei einer Betriebskontrolle, dass mich also die Gewerbeaufsicht fragt, ja, wieso haben Sie denn 6.321 Fahrten ohne Fahrerkarte oder 7.1219 Fahrten out of scope, erklären Sie mir das mal. Ja? Dann ist halt die Frage, wie reagiere ich da drauf als Verantwortlicher? Und ich habe auch Unternehmen als Kunden, bei denen wir das eingeführt haben, dass auch diese Rangierfahrer eine Fahrerkarte kriegen. Die müssen ja noch nicht mal eine C-Klasse besitzen, von mir aus. Ja, da kann man auch noch drüber diskutieren, muss ich dann auch eine entsprechende Fahrerlaubnis haben. Aber in Deutschland kann ich mit einer Bertha-Fahrerlaubnis eine Fahrerkarte kriegen. Und die müssen auch keinen Nachtrag machen, weil die werden draußen nicht kontrolliert, meines Erachtens. Müssen die auch keinen Nachtrag machen, sondern die sollen die Karte stecken.
Sie brauchen auch keine Schulung nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz.
Ja, auch das nicht.
Auch das fällt mir gerade ein. Dieser Gedanke kommt mir gerade im Zuge der Wohnmobile, die wir ja in der Vergangenheit hatten.
Ja.
Dann war es nämlich bei YouTube, hatte ich mir dann so einige Videos angeguckt und dann waren Leute der Meinung, naja, aber ich bekomme ja eine Fahrerkarte nur dann, wenn ich also auch die Schulung nach FQM. Dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz durchgeführt habe, dann, ne, also diesen Fahrerqualifikationsnachweis habe, dann bekomme ich eine Fahrerkarte, was natürlich auch völliger Blödsinn ist. Zwei getrennte Sachen haben miteinander nichts zu tun.
Also man kann es lösen in der Praxis. Es ist halt immer so, ich muss einen Tod sterben. Entweder ich stress meine Leute, die da draußen arbeiten und sage, du lieber Rangierfahrer, du steckst jetzt auch eine Fahrerkarte, du musst halt kurz warten, bis das Ding eingelesen ist vollständig. Und wenn du dann 2 Minuten an die Rampe gefahren bist, dann musst du wieder rausnehmen und musst halt da auch nochmal 10 Sekunden warten, bis das Ding raus ist, etc. Oder ich muss halt nachher der Gewerbeaufsicht erklären, warum ich jetzt hier 7.000 so und so Fahrten habe. Und im Zweifel muss ich dann halt auch einen Betrag X dafür bezahlen, für die ich nicht darlegen kann. Je nachdem, wie die Behörde das eben aufgleist, das Thema. Ja, weil das haben wir ja eingangs schon angesprochen. Es gibt so und es gibt so und es gibt schwarz und es gibt weiß und es gibt grau. Aber wir müssen ja zumindest den Versuch unternehmen, euch auch diese Farbschattierungen darzustellen. Und da muss ich halt also klar sagen, ja, bitte.
Beim Rangierfahrer, wie gesagt, da kann man nochmal die Situation genau durchleuchten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Aber beim normalen Fahrpersonal gibt es doch gar keine Diskussion. Also auch selbst dann, wenn ich ja wieder reingehe, Artikel 34, wo ja drin steht, Fahrer benutzen für jeden Tag, an dem sie lenken, ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Fahrzeug übernehmen.
Genau.
Also du übernimmst das Fahrzeug und bist jetzt verpflichtet, die Fahrerkarte zu stecken und nicht erst eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, weil du noch auf dem Betriebshof rumdümpelst.
Ja.
Oder abends auf dem, ne, kurz vor Feierabend da eben noch irgendwelche Tätigkeiten durchführst.
Ja, also man muss schon sagen, argumentativ ist da die Behörde, ist da der Gesetzgeber auf der besseren Seite. Ja, weil es ist klar beschrieben, es ist dieses Übernehmen des Fahrzeugs beschrieben, auch das grundsätzliche Handling der Fahrerkarte mit Ausnahme der anderweitig zulässigen Entnahmen etc. Das haben wir auch eingangs angesprochen. Aber so dieser grundsätzliche Mechanismus, der da greift, der ist eigentlich sehr, sehr, sehr deutlich im Verhältnis zu anderen Fragestellungen, die wir im Fahrpersonalrecht haben, beschrieben.
Ja.
Gut.
Auf jeden Fall. Was hatte ich noch gerade? Du hattest eben noch angesprochen, wenn er also dieses Betriebsgelände verlässt, um einmal über die Straße zu fahren, weil da, was ich, Werk 2 von denen ist, das hatten wir da auch. Da war es dann so, da war es, spätestens dann ist es ja eh vorbei.
Ja.
So, und da bei dem Gelände auf der anderen Straßenseite stand da nochmal ein zusätzliches Schild, was man ja auch immer häufig sieht. Hier gelten die Regeln der StVO.
Ja.
Gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen?
Ja, ich kenne diese Diskussion auch. man macht sich keinen, oder es bringt am Ende des Tages nichts. Ob in der einer so ein Schild hinstellt oder nicht, das hat eine Indizwirkung, sage ich mal, aber wir haben ja die Definitionen, habe ich ja vorgelesen.
Ja.
Und auch wenn das jetzt zum Beispiel ein komplett abgeriegeltes Gelände wäre, könnte ich ja trotzdem so ein Schild hinstellen. Ja.
Klar.
Das ist dann für mich jetzt in meiner persönlichen Bewertung ist die Ausgestaltung des Geländes entscheidender als die Beschilderung dieses Geländes. Aber das ist meine Meinung. Es ist nachher eine einzelfallgetriebene Geschichte. Ich denke, wir haben jetzt einige Hinweise gegeben, wo die Behörden einfach ihr Ermessen anwenden und wo sie es vielleicht dann auch nicht mehr tun. Also gerade wenn dann, wie unser letztes Beispiel hier, ich fahre einmal über die öffentliche Straße, vielleicht wirklich im 90-Grad-Winkel oder vielleicht noch 100 Meter nach rechts oder links, da gibt es eigentlich kein Vertun mehr. Und das kann ich nicht argumentieren.
Ja.
So dass die Behörde davon überzeugt werden kann, dass sie da jetzt keinen Schmerz mehr damit hat.
Genau.
So. Bevor wir noch auf das Thema Kontrolle noch mal kurz eingehen, wegen der Kategorisierung, sehe ich gerade hier, dass wir noch mal kurz auf das Thema Werkstatt eingehen sollten. Das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, Sascha.
Ja, das habe ich jetzt auch gedacht, dass wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen müssen.
Ja.
Zwei Sachen eigentlich. Also einmal, Punkt eins, der Fahrer stellt das Fahrzeug bei der Werkstatt ab, nimmt seine Fahrerkarte raus und macht sonst irgendwas, verlässt also im Grunde den Werkstattbereich, fährt nach Hause oder wie auch immer. Punkt zwei, was ich auch habe immer wieder, sind die Hol- und Bringdienste, also der Service von den Werkstätten, dass sie irgendwelche Rentner einstellen, die dann quasi die Fahrzeuge zu den Werkstätten holen, beziehungsweise die Fahrzeuge wieder zu den Betriebs- und zu den Kunden bringen. Mhm. Das finde ich ist auch ein ganz spannender Punkt. Aber zum Ersten, also der Fahrer stellt das Fahrzeug bei der Werkstatt ab. Empfehlung, keine Vorschrift, sondern nur eine Empfehlung. Nehmen die Karte raus, stellen den Fahrtenschreiber out of scope. Warum? Weil es natürlich denkbar wäre, dass nach der Reparatur des Fahrzeugs eine Probefahrt stattfindet. Und wir müssen nicht davon ausgehen, dass die Werkstattmitarbeiter geschult sind, was den digitalen Fahrtenschreiber angeht. Also wenn ich zum Beispiel das Fahrzeug in die Werkstatt bringe und meine Bremse wird gemacht, dann kann es sein, dass der Monteur noch nie was vom Fahrtenschreiber gehört hat. Also der hat gar keinen Bezug zum digitalen Fahrtenschreiber. Also weiß nicht, wie es funktioniert, wie er bedient wird und so weiter. Das heißt also, er würde jetzt diese Probefahrt durchführen im Auto, ohne Fahrerkarte, weil die haben ja auch keine Fahrerkarte. Eine Werkstatt hat eine Werkstattkarte unter Umständen, aber die ist für diesen Mitarbeiter gar nicht von Bedeutung. Deswegen also die Empfehlung, damit man nicht diesen Eintrag fahren ohne Karte auf dem Massenspeicher hat, der am Ende vielleicht irgendwie dazu führen könnte, dass wir wieder eine Auffälligkeit haben, die geklärt werden muss, empfehle ich also Autoscope, weil dann kann man, ja, also es ist.
Genau, aber man muss ja noch einen Schritt zurück, die Werkstatt hat ja auch eine rechtlich legitimierte Ausnahme. Also wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, mit dem ich auf der Straße, auf der öffentlichen Straße, im Kontext von Reparaturen, von Wartungsarbeiten da eine Probefahrt mache, also entweder um festzustellen, was ist überhaupt kaputt an dem Fahrzeug oder eben nach der Reparatur, war die Reparatur erfolgreich? Also diese zwei Szenarien sind, denke ich, das gängigste. Oder ich meine, auch wird ja nach einem Service zum Teil mit den Fahrzeugen eine kurze Runde gedreht. Und so wie du das beschrieben hast, Sascha, ist es ja einfach, also es juckt ja die Leute dann auch einfach nicht, sondern die sagen halt auch, ja, ich bin hier, um das Fahrzeug zu reparieren oder ich bin der Meister dieser Werkstatt und habe jetzt kurz zu überprüfen, ob meine Kollegen das alles richtig gemacht haben. Und deshalb ist es immer gut, hier out of scope zu stellen, damit, wenn, das hast du ja gerade als letztes noch angesprochen, damit wir eben da nur out drin haben und nicht fahren ohne Fahrerkarte. Ja, aber ja. Die, wie gesagt, das war mir wichtig, nochmal zu sagen, dass die ja auch eine Ausnahme haben. Was wir über die Bund-Länder-Referenten bekommen haben in diesen Anwendungshinweisen, ist in Punkt 2.1.12. Dort sind diese Hol- und Bringdienste beschrieben, weil die wären ja per se nicht unter dieser Ausnahme, die ich gerade angesprochen hatte. Hier geht es ja nur darum, dass irgendjemand die Ortsveränderung des Fahrzeugs macht und Klar kann der jetzt, wenn das nachher ein Monteur sein sollte, schon mal, oder der Meister selber, der dann vielleicht die Festlegung trifft, was an dem Fahrzeug jetzt zu reparieren ist, könnte der das ja schon mit seiner Probefahrt verbinden. Das ist aber nicht die gängige Praxis, sondern das sind halt irgendwelche, ja, Mitarbeitenden dieser Werkstatt, die diesen Hol- und Bringdienst machen, vielleicht manchmal noch ein Rentner oder sowas. Und deshalb gibt es in den Anwendungshinweisen hier eben diese Ausführung zum Hol- und Bringdienst, die ist aber nur auf die Werkstatt gerichtet. Ja? Also wenn die Werkstatt einen Hol- und Bringdienst anbietet, dann können die das hier machen. Also bis zu 100 Kilometer sogar können die Fahrzeuge bewegen. Luftlinie müsste das eigentlich sein. Steht jetzt hier nicht explizit drin. Das Fahrzeug muss natürlich unbeladen sein. Ja, und es muss jemand sein, bei dem die Haupttätigkeit nicht das Lenken ist, der diesen Hol- und Bringdienst macht. Ja, aber das, Entschuldigung, du darfst da, das ist wichtig nochmal zu sagen, kommt jetzt hier der Mitarbeiter des Unternehmens, also des Frachtführers, des Spediteurs, des Busunternehmens und sagt der, ja, ich mache jetzt hier die Hol- und Bringdienst. Ja, das ist nicht gemeint, das ist nicht umfasst von dieser Sonderregelung, die keine rechtliche Grundlage hat, sondern nur auf Basis von Verwaltungspraxis stattgefunden hat hier.
Genau, weil dann wäre ja die Haupttätigkeit des Mitarbeiters die Fahrtätigkeit, also wenn es jetzt ein Fahrer machen würde. Und genauso ist es auch, wenn die Werkstatt einen Rentner auf 520-Euro-Basis oder 530, weiß ich gar nicht, ist auch egal, also einen Rentner einstellt, um diesen Service anzubieten, dann wäre das ja auch seine Haupttätigkeit. Ne? Wenn es ein Monteur wäre, dann könnte man sagen, okay, kein Problem, 100 Kilometer und so weiter, weil deine Haupttätigkeit ist nicht das Fahren, sondern deine Haupttätigkeit wäre dann ja quasi das, die Reparaturen durchzuführen. Aber bei dem Rentner ist das eine ganz andere Nummer. Der wird als Fahrer beschäftigt und somit ist er aufzeichnungspflichtig.
Genau.
Dann haben wir natürlich ein Problem, weil jetzt müssen wir darüber nachdenken, was passiert natürlich, wenn dieser Rentner seine Fahrerkarte steckt. Heißt ja, ich habe auf einmal einen Fahrer auf dem Massenspeicher, einen Namen auf dem Massenspeicher. Jetzt kann es spannend werden, wenn sich der Zoll angekündigt hat, um eine Mindestlohnprüfung durchzuführen. Und auch hier wieder die Daten, die digitalen Daten der Fahrerkarte und des Massenspeichers angefordert werden für einen entsprechenden Zeitraum. Wenn vielleicht Arbeitsverträge angefordert werden, wenn vielleicht Gehaltsabrechnungen angefordert werden, die es dann von dieser Person nicht gibt.
Mhm.
Ne, weil dann habe ich ja digitale Daten. Ich lese sie ja auch alles aus. Sie sind ja da. So, ich archiviere sie, aber ich achte vielleicht gar nicht drauf, dass dieser Fahrer da ist, weil ich gar nicht drüber nachdenke. Ja. Das heißt, er ist in meiner Archivierungssoftware vorhanden. Jetzt kommt die Behörde und sagt, pass auf, für den Zeitraum hätten wir gern die Daten. Ich gebe das dann ein in meiner Software und sage, von dann bis dann möchte ich gern alle digitalen Daten haben. Und da fällt er mit rein. Auch dann kann es wieder Schwierigkeiten geben, weil es ja keinen Arbeitsvertrag, keine Gehaltsabrechnung gibt. Das heißt, es könnte sein, dass es eine Rückfrage vom Zoll kommt und sagt, ey, pass auf, wir haben hier Fahrerdaten. Aber wir haben nichts anderes, nichts weiteres von ihm. Das muss am Ende nichts Schlimmes sein, aber erstmal gibt es wieder eine, ich sag mal, eine Auffälligkeit.
Ja, man hat halt Aufwand. Ja, und man hat Aufwand.
Genau.
Und das ist auch so was, was ich immer wieder habe mit den, gerade mit den Werkstattthemen. Ich sag halt, ihr habt zwei Möglichkeiten, wie immer eigentlich im Leben. Ihr könnt entweder proaktiv die Werkstattaufenthalte dokumentieren. Das kann man ja einfach machen oder halt aufwendiger. Oder ihr lasst es einfach laufen und wenn es dann halt, ich meine, wie oft finden Betriebskontrollen statt? Das ist ja auch so ein Thema. Aber wenn dann was wäre, müsstet ihr euch halt dann im Nachhinein den Aufwand machen, in eure Buchhaltung gehen und gucken, an welchen Tagen war welches Fahrzeug in welcher Werkstatt, um dann out of scope bzw. fahren ohne Fahrerkarte eben belegen
aber
zu können.
Das Problem ist doch, dass ich gar nicht darüber nachdenke. Und dann sagt
ja,
gibt es auch hier gar nicht. Also das ist das, was wir immer wieder hören. Wir haben das tagtäglich in unseren Auswertungen. Dann ist irgendeiner ein Fahrzeug gefahren, das Auto wurde verliehen und so weiter. Es sind auf einmal Daten da von Leuten, die gar nicht bei mir beschäftigt sind. Gut, wir merken es dann, weil dann wird dann Fragezeichen gesetzt, weil wir den nicht kennen und so weiter. Aber ein Unternehmer, ein Transportunternehmer, der das alles selbst durchführt oder ein Unternehmer, der aufzeichnungspflichtige Fahrzeuge führt, muss ja nicht mal hauptberuflich ein Transportunternehmer sein. Der denkt soweit nicht.
Mhm.
Der weiß gar nicht, was dann passiert, worauf er achten muss. Und
Ja.
Ja, das sind dann die Feinheiten. Wir sind ja schon mal in der Folge in die Unternehmerpflichten eingestiegen. Das wäre jetzt im Endeffekt eine Replik auf diesen Ansatz, dass da eben viele, viele weitere Detailpflichten, ob sie jetzt ganz hart im Gesetz belegt sind oder ob sie sich einfach aus der Praxis heraus ergeben. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel für so einen Nebenkriegsschauplatz, den man halt auch auf dem Schirm haben muss.
Genau.
Jo, also jetzt haben wir viel über das Thema gesprochen, viele Einzelbeispiele und Themen angesprochen. Was auch wichtig ist, wie ist das Ganze bußgeldseitig mal hinterlegt? Also was halt wichtig ist, vorhin haben wir es ja schon mal angedeutet, Verschleierung, Verfälschung, Manipulation von Daten, das ist was, was im Hintergrund mitschwingt an dieser Stelle. Dementsprechend sind diese Verstöße, also es gibt ja die EU-Verordnung 2016-403, die mit dem Risikoeinstufungssystem zu tun hat. Also wenn ich vorwerfbares Verhalten habe gegenüber den Verantwortlichen, dann muss ich ja in diese Tabellen reinschauen, wie schwer diese einzelnen Verstöße da bewertet werden. Und mal grundsätzlich kann man behaupten, dass wir in diesem ganzen Kontext Fahrtenschreiber nicht richtig, überhaupt kein eingebaut, vor allem wenn wir dann auch noch hingehen und sagen, jetzt haben wir sogar noch eine Fahrerkarte verwendet, die wir nicht rechtmäßig erworben haben oder die jemand anderen gehört, dann kommen wir relativ schnell in diese Todsündenliste, also diese schwersten Verstöße, most serious infringements. Das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Das reine Nichtbenutzen einer Fahrerkarte wird als sehr schwerer Verstoß, nicht als schwerster, sondern als sehr schwerer Verstoß dort letztlich ausgeworfen. Und hast du diesen Bußgeld-Empfehlungskatalog gerade da, Sascha? Wie viel Euro stehen da drin?
Das bezieht sich ja, also für den Fahrer steht kein Schaublatt oder keine Fahrerkarte benutzt oder nicht von Beginn an benutzt.
Mhm.
Wäre je 24-Stunden-Zeitraum geben die an einen Wert von 250 Euro.
Okay.
Den Unternehmer, da gibt es den Punkt, wo man sagt, nicht für die Benutzung des Fahrtenschreibers sorgt. Wäre dann ja für mein Verständnis, wo man sagt, ja, das könnte man vielleicht dazu nehmen. Ne, du siehst über dein Telematiksystem, dass keine Fahrerkarte benutzt wird. Mhm. Ja, aber du änderst es auch nicht. Wäre vielleicht denkbar. Hier wäre es jetzt so, dass ein mögliches Bußgeld pro 24-Stunden-Zeitraum von 1.000 Euro veranschlagt wird.
Mhm. Genau, also das muss man halt immer sehen bei diesen Werten, die hier im deutschen Recht, also die sind ja nicht im Recht verortet, sondern die sind ja in diesen Bußgeld-Empfehlungskatalogen drin. Die unterstellen immer Vorsatz. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand fahrlässig da vielleicht das nur begangen hat, wobei das schwierig wird, den Nachweis zu führen, bei unseren Wohnmobilisten und anderen exotischen Einzelfällen wird es vielleicht etwas einfacher sein, aber für einen, der gewerblich Güter oder Personen befördert, wird es sehr schwierig sein, darzulegen, wieso er nicht kapiert hat, dass er das eigentlich aufzeichnen muss. Ja, dann, also da ist die Realität ist da auch wieder grau. Der eine wird so erleben und der andere anders. Aber jetzt habt ihr mal 250 für den Fahrer und 1.000 fürs Unternehmen. Das ist mal eine Hausnummer, sagen wir mal.
Du sagst ja, hast es ja auch gesagt, es ist ein Empfehlungskatalog. Mhm. Also eine Empfehlung kann ich natürlich von abweichen. Ja. Ich kann nach unten abweichen, ich kann nach oben abweichen. Aber so als Anhaltspunkt, damit man mal weiß, wo wir da so liegen.
Ja, und es ist ja auch einer der schwersten Verstöße letztlich. Also klar, wenn ich gar keinen Fahrtenschreiber drin habe, ist natürlich noch krasser. Aber wenn ich den eingebauten Fahrtenschreiber nicht benutze, ist natürlich schon der größtmögliche Schaden in Anführungszeichen aus Sicht der Behörde hat er da stattgefunden. Ja. Insoweit ist es sicherlich auch gerechtfertigt, da solche Preise aufzurufen.
Unbedingt.
Schön. Okay. Also, jetzt haben wir schon wieder eine ganze Zeit verquatscht hier. Mir ist noch wichtig.
Vielleicht noch ein Hinweis. Ja. Du wolltest es wahrscheinlich gerade auch sagen.
Ja.
Der Hinweis auf das 10. Deutsche Fahrtenschreiberforum, was in diesem Jahr stattfindet, am 3.6. in Berlin. Da haben wir ja verschiedene Themen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal über die Themen, die wir bisher geplant haben, worüber wir sprechen wollen, könnten wir vielleicht mal eine Folge drüber machen, damit auch die Leute nochmal erfahren, was wir da so treiben. Ja. Aber was auch ist, ihr könnt an diesem Tag, am 3.6., ihr könnt an dieser Veranstaltung gerne teilnehmen und Neues erfahren, über unsere Arbeit etwas erfahren. Wenn ihr euch dazu anmelden möchtet, dann ist das denkbar über kontakt@dff-ev.de.
Ja. Genau, die Infos findet ihr auf der Webseite vom Deutschen Fahrtenschreiberforum dff-ev.de. Da könnt ihr euch durchklicken. Unter Veranstaltungen ist es dann angeführt. Da findet ihr also den groben Ablauf. Und ja, das erstmal zu dem Thema gewesen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Themen habt, schreibt uns gerne, wie immer, an kontakt@tarocast.de. Und wenn dir jetzt nichts mehr unter den Nägeln brennt, würde ich sagen,
aktuell nicht,
dann lassen wir es für heute mal wieder gut sein und wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit.
Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Das war der Tarocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.